Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 10. März, 11.03 Uhr. Wir starten mit 3 Minuten Verspätung in den Podcast, aber das ist okay. Es ist schönes Wetter, mehr fällt mir nicht ein. Die Schiffe brausen hier lang und ich bin einfach froh, wieder hier zu sein. Die Skateboarder fahren schon draußen im Skatepark, das ist schon cool. Und die Kinder spielen vergnügt. Es wird Frühling und das ist schön.
Ja.
Gut, so,
ich muss grad,
das
ich
war's
grad kurz,
für heute wieder.
Nachricht beantworten
und schaltet auch nächste Woche wieder.
Weil es gibt Sorge, dass die Tesla-Aktie, warum die gerade nicht so performt. Ich muss jetzt kurz
Muss die Leute beruhigen?
Beruhigen, genau. Sage, hey, to the moon, aber Geduld. Ist weiterhin im Sale. Kauf so viel du kannst. Keine Anlageempfehlung. Ja.
Die gibt es so privat bei Willi in der Gruppe. Kommt
es
in
gibt,
die Gruppe.
Es gibt keine Gruppe, es gibt nur One-on-One-Chats auf Snapchat, wo sich die Nachrichten selbst löschen und es bloß keine Beweise
gibt. Gibt es da ein gutes Bezahlmodell mittlerweile so bei Snapchat? Kann man so Bezahl-Account-Followerschaften verkaufen?
Keine Ahnung. Ich glaube, Snapchat ist eins dieser Produkte, was irgendwie sich ewig hält, aber irgendwie ich habe immer noch nicht verstanden, wer es benutzt. Also, das ist für mich immer noch ein Rätsel. Und ich
habe jetzt eine Funktion herausgefunden. Eine Freundin meinte, die macht darüber ihre Tagebücher, witzigerweise quasi. Die nutzt das irgendwie seit 5 Jahren und macht für sich selber quasi die Snaps und redet quasi mit sich selber, so einmal am Tag für 2-3 Minuten im Zweifel oder in der Woche, wenn irgendwas passiert ist. Und dann kann die halt immer wieder da reingucken, weil das irgendwie gespeichert ist, das ist irgendwie abgelegt anscheinend. Mhm. Und du kriegst so, hey, heute vor 2 Jahren hast du das und das gemacht und so. So was quasi einem beim iPhone Apple irgendwie selber so baut mit so Bildern quasi, hast du dann halt hier quasi selbst so ein bisschen erstellt. Das fand ich noch einigermaßen einleuchtend, wenn man sagt, okay, ich habe eine Videotagebuch-App sozusagen.
Ja. Ja, aber damit verdient Snapchat halt kein Geld.
Nein, absolut nicht.
Ja, das ist halt so, ja, okay. Deswegen ist für mich Snapchat irgendwie so eine interessante Geschichte.
Einfach. Stimmt, womit verdienen die eigentlich Geld? Bin ich doof?
Werbung.
Wo schalten die in Werbung? Wann schalten die Werbung?
Die haben die Stories quasi, wenn ich mich richtig erinnere, die haben so eine Discovery-Page, da kommen so Zeitungsartikel quasi.
Stimmt, sowas
so rein.
Gibt's ja auch.
Ich glaube, du kannst auch. Die haben auch, glaube ich, so Paid-Features mittlerweile. So für 2,99 hast du so einen AI-Bot, mit dem du reden kannst und so. Mm. So Sachen halt, aber.
Okay. Ja. Stimmt, also jetzt überlege ich gerade, dumme Frage. Bei WhatsApp ist ja so klar, du zahlst irgendwie mittlerweile 2 Euro, um es einmal zu bekommen, aber da schalten ja keine Werbung, weil jetzt in diesen Community, nee, nicht Communities, sondern. Trägt sich WhatsApp selbst oder ist es alles über Facebook und Co. geregelt? Weil hat man da Zahlen?
Ich glaube, die machen mittlerweile ganz gut Geld mit diesen Business-Accounts.
Ach so, ich bezahle dafür, dass ich einen Business-Account anbiete, aber ich als Privatperson zahle quasi nichts sozusagen. Mm-mm,
aber das Business zahlt. Was bei WhatsApp so krass war, die waren, glaube ich, also das ist halt ein relativ kleines Team. Ich glaube, die sind nur 50 Leute oder so insgesamt damals gewesen, als sie verkauft wurden. Und da ist halt so, die müssen gar nicht so viel verdienen. Ich glaube, wahrscheinlich mit diesen ganzen Android 99 Cent im Jahr Aktionen haben wir wahrscheinlich ganz gut Kohle reinbekommen, was ausreichend ist quasi. Aber
und
weiß nicht, ehrlich gesagt.
Und bedarf wahrscheinlich, nur Spekulation, aber bedarf wahrscheinlich relativ wenig Wartung, weil das halt
Serverkosten sind halt groß für die ganzen
Nachrichten. Genau, ich dachte nur gerade, du brauchst halt wenig Team wahrscheinlich, wenn du es einmal am Laufen hast und jetzt nicht große Features reinbauen willst und WhatsApp ist ja sicher für bekannt, super agil, modern und schnelllebig zu sein, so ist ja eher okay. Mhm. Das ist halt ein Chatprogramm, das irgendwie jeder nutzt. Und dann brauchst du wahrscheinlich nur ein Support-Team und viel mehr passiert ja wahrscheinlich ja nicht, ne?
Ja, wahrscheinlich, also, ja.
Nicht für die Größe, die man jetzt meinen könnte, meine ich.
Ehrlich gesagt, ich verstehe auch nicht, wo die mit dieser App hinwollen. Irgendwie, hast du gesehen, es gibt jetzt so von so relativ prominenten Personen-Channels irgendwie.
Genau.
Hast du die ganzen
wie so Stories, oder?
Mutti-Stories, hä?
Huh? es ist so, also ich habe so gesehen, da wird einem so vorgeschlagen, folge jetzt dem FC Bayern.
Ja, genau.
Oder folge, also es sind immer Fußballvereine gefühlt, werden da immer reingespült. Aber das sind dann einfach, ich dachte, das sind einfach dann so wie quasi du kannst so querposten, wie du machst die Story auf Facebook, Instagram und auch dann eben auf WhatsApp. So habe ich mir das vorgestellt. Oder sind das gar keine Stories? Ich weiß es gar nicht, ich habe nie reingeguckt.
Ich glaube, das ist das plus so ein bisschen wie bei Telegram, so hier, du hast so ein Channel und da kannst du halt nur lesen. Also so Art wie so eine, die sind eigentlich fast schon wie so Twitter-Feed ähnlich, mit so einem Channel-Konstrukt.
Ja. Ach, da also, haben die einfach diese Funktion, es gab doch früher diese Funktion, wie hieß das denn, Blablabla-Liste oder so hieß das. Ich glaube, es gab es schon mal, das haben sie jetzt vielleicht da irgendwie zusammengefügt, wo du auch nur schreiben konntest. Also wenn du irgendwie jetzt zum Geburtstag einlädst, konntest du so eine Gruppe machen, wo aber keiner schreiben konnte und sagst, okay, hier sind die Daten,
zack. Ja, ja. Genau sowas, sowas in die Richtung. Nur halt mehr Community-mäßig mit viel, viel Mitgliedern. Nicht nur drei, so, sondern 3 Millionen vielleicht im Zweifel. Ich finde WhatsApp immer noch blöd. Ich kotze es so an, dass es alle nutzen. Ich am liebsten WhatsApp.
Ich verstehe das. Ja, aber ich bin mal gespannt. Also, das heißt, ich bin gespannt. Die Frage wäre, was müsste ein Chat-Tool bieten, damit es ablösen kann? Weil das ist einfach die Grundfunktion, wo die Leute haben und da geht es am besten. Also kannst du
nicht mehr viel innovieren. Ne? Selbst wenn du das bessere Produkt hast, kriegst die Leute nicht zum Wechseln. Warum auch? Also, okay, es müsste ultra viel krasser sein, aber was soll das bitte sein? Ja.
Ja, und wir sehen ja, selbst wenn es was ein bisschen krasseres gibt, dann sind ja Instagram, Snapchat, alle und WhatsApp ja eben auch im Zweifel so schnell und sagen dann, ja gut, wir haben jetzt auch Stories, ja gut, wir haben jetzt auch Videobotschaft, gut, wir haben jetzt auch Sprachnachrichten und so weiter, wenn sie nicht sogar die ersten sind sozusagen und biten sich gegenseitig. Und dann ist die Frage, ne, welches Teilunternehmen soll das irgendwie rocken und mit welchem Feature? Irgendwie schwer vorzustellen.
Vor allem jetzt gerade erlebst du so eine Welle von Regulierung, die jetzt quasi gerade so auch das nochmal schwieriger macht, glaube ich, irgendwie so eine Art, wobei es könnte auch einfacher werden gegen WhatsApp, wobei WhatsApp, nee, also was ich sagen will ist, jetzt gerade hast du so auf der einen Seite in Europa kriegst du so mit, dass die großen Unternehmen so ein bisschen aufgeweicht werden, insbesondere Apple, so, da wird ganz genau geguckt, was ist monopolartig und lass uns da Alternativen.
Das musst du mir gleich nochmal erklären mit dem App Store. Ich hab's nicht verstanden.
Also niemand versteht das.
Kannst du gleich machen. Okay.
und TikTok soll in den USA jetzt gebannt werden, also oder halt verkauft werden, wo du halt auch merkst.
Das habe ich nicht verstanden. Hab ich auch Fragen zu. Erzähl erstmal weiter, sorry.
Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, diese ganze Bewegung führt halt eher dazu, dass du jetzt gerade so merkst, okay, sowas wie so ein WhatsApp, das ist gar nicht so auf der Abschlussliste, eventuell, sondern es ist eher die Konkurrenzprodukte wie iMessage, die gerade eher wahrscheinlich doch schwieriger haben. So ein bisschen, wenn es, glaube ich, nach den Vorstellungen dass der Europäischen Kommission ginge, ist es demnächst so, du startest dein neues iPhone und dann heißt es, okay, welchen Browser willst du haben? Welches Messaging-Tool ist da? Und dann musst du halt auswählen zwischen iMessage oder WhatsApp und so weiter, was die Leute eher noch mal mehr in WhatsApp treibt wahrscheinlich. Also meine Hoffnung quasi auf alle wechseln zu iMessage, die wackelt immer weiter.
Das ist ein bisschen das, was bei den Browsern schon vor, keine Ahnung, gefühlt 5 Jahren bei Windows gab, ne? Dass man da das irgendwie freigeschaltet, also dass man da auswählen musste. Aber nur kurz, ich habe es auch mal gelesen, bla, möglicher TikTok-Käufer, bla, bliblub, so. Und jetzt habe ich mich immer gefragt, bedeutet das, wenn gesagt wird, okay, TikTok wird verkauft, wird gebannt, was auch immer, nur den westlichen Zweig von TikTok sozusagen? Oder geht es darum, Gesamt-TikTok zu kaufen? Oder sagt eher China dann, oder China ist, ne? China, chinesische Unternehmen. Wir trennen die chinesische Sparte von der westlichen und die westliche verkaufen wir, damit die da ihre Regularien machen können. Wir machen viel Geld und rechts, also im Osten, machen wir weiter unsere.
Ja, es wird quasi eine Art Dreiteilung wahrscheinlich. Also wenn es jetzt durchkommt, also gerade ist Diskussion halt, es gibt einen Gesetzentwurf, der halt sagt, TikTok in den USA, hat nichts mit Europa zu tun, nur USA, soll quasi entweder, also es soll quasi Ultimatum gestellt werden, ihr habt irgendwie 160 Tage Zeit, also ein halbes Jahr Zeit, ungefähr, ein bisschen weniger, und in der Zeit sollt ihr entscheiden, ob ihr entweder jemanden findet, der quasi euch TikTok abkauft, den USA-Teil von TikTok, und den dann weiter betreibt als TikTok, aber halt unabhängig von, also der euch quasi das Produkt einfach abkauft und dann es weitermachen kann mit TikTok-Brand und so weiter und so fort.
Was darf so heißen? Das heißt, die kriegen dann immer noch einen Share und solche Sachen. Da gibt es halt dann so Zwischendinger wahrscheinlich, oder?
Wer weiß. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ob das jetzt irgendwie, ob da überhaupt noch eine Verbindung stattfindet oder ob man einfach sagt, ihr kriegt die Chance quasi, das einfach zu verkaufen.
Und wenn sich Franchise wäre es dann ja quasi so ein bisschen, ne?
Ja, ohne, ohne das Franchise tatsächlich. Ach so, ja, stimmt. Also ohne, vielleicht gibt es irgendwie so ein kommerzielles Ding, so nach dem Motto, ihr könnt Gewinne bekommen, aber mehr auch nicht. Das könnte dann so der Kaufvertrag irgendwie austarieren. Aber im Grunde genommen heißt es, entweder ihr verkauft es an irgendwie eine Firma in den USA, die das dann weitermacht. Und könnt aber halt quasi, dann seid ihr kompensiert und könnt dann quasi rausgehen. Und dann gibt es TikTok USA nicht mehr durch TikTok selbst, sondern nur noch durch, weiß nicht, vielleicht kauft Microsoft das oder Facebook kauft das, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwer anders.
Dann wird es in ein paar Monaten nicht mehr existieren.
Ja, oder es wird halt irgendwie, vielleicht, alle User werden in Instagram reingemercht, keine Ahnung. Aber irgendwie sowas halt, wo sich die Frage stellt, kauft das jemand? Wer könnte das überhaupt kaufen? Wie viel Geld müsste man auf den Tisch legen? Das ist wahrscheinlich nicht gerade ohne. Oder die Alternative ist halt, dass man einfach dort per Gesetz halt sagt, okay, es darf halt nicht mehr angeboten werden in den USA. Das bedeutet, Apple und Google müssen das aus dem App Store rausnehmen und die dürften das, also es dürfte eigentlich keine offizielle Version mehr geben. So. Und ja.
Weißt du, welches Problem, welche Funktion gerade der Streitpunkt ist? Also, wenn es heißt ja, wenn es jetzt verkauft werden würde, müsste ja wahrscheinlich der Käufer versichern, okay, wir ändern XY, damit das wieder angeboten werden kann in den USA.
Es gibt verschiedenste Ebenen, aus dem die Leute quasi jetzt gerade argumentieren, warum es verboten werden sollte. Die eine Ebene ist eine rein, wie soll ich sagen, eine Art Handelsebene, so nach dem Motto, wenn Facebook und Google nicht in China existieren dürfen, warum sollte dann das chinesische Pendant dann in den USA existieren dürfen? Das nach dem Motto, wenn ihr unsere Autos nicht kauft, kaufen wir eure auch nicht. Das ist das eigentlich das rational vernünftigste Argument so in der Hinsicht, so, weil es halt null emotional ist. Es ist einfach nur, hey, wenn ihr unsere Produkte verbietet, verbieten wir eure. So.
Und wenn ihr unsere zulasst, dann könnt ihr auch TikTok weiter betreiben, so ungefähr. Also könnt Deals machen, wenn ihr wollt.
So genau, ungefähr. Genau. Aber das ist so ein bisschen die Ebene. Und die ist, wie gesagt, am unemotionalsten, relativ nüchtern. Und dann gibt es weitere Ebenen. Dann gibt es halt die Ebene, okay, es gibt Spekulationen darüber, dass eben Nutzerdaten nach China gehen und in China selbst gibt es irgendwie, ist die chinesische Regierung Tai quasi so stark involviert, dass die quasi diese Nutzerdaten abgreifen können und so weiter. Das wäre ein reines Datenschutzthema. Dann gibt es auch die andere Ebene, die dann sagt, naja, es könnte halt auch eine Einflussebene sein, so nach dem Motto, der Algorithmus ist so gesteuert, dass eben zu Einflussnahme in politischer Hinsicht, in kultureller Hinsicht, in irgendeiner Hinsicht führt, was eben so eine Art Versuch der Einflussnahme ist, in welcher Form auch immer. Ja.
Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil du hast es Spekulation genannt, diese Spekulation gibt es doch eigentlich bei jedem Social Media Ding. Das habe ich jetzt nochmal gestern irgendwie gelesen, auch zu GPT, dass es jetzt irgendwie doch irgendwie so ein Racial Bias gab bei irgendwelchen Jobauswahlsachen und so. Ich glaube, darüber müssen wir uns mittlerweile irgendwie im Klaren sein, dass es, also haben wir ja schon drüber gesprochen, diese super objektive Algorithmen haben wir einfach nicht in der Form sozusagen, sondern es gibt immer irgendeinen Bias, der irgendwie im Zweifel drin ist. Nur dann könnte man ja sagen, ja okay, die USA wollen halt im Zweifel
ihren Bias
lieber selber den Bias in der Hand haben, anstatt einfach den chinesischen Bias sozusagen. Ja,
okay. Genau, und ich glaube, das ist halt jetzt gerade dieser Gesetzesentwurf ist halt so eine Mischung aus allen drei Dingen halt und zu sagen, naja, auf der einen Seite ist es halt datenschutztechnisch, spionagetechnisch halt so ein Thema, so nach dem Motto, wenn jemand die TikTok-App, sage, du bist in der Regierung, bist Regierungsbeamter, bist Spion, was auch immer, hast die TikTok-App installiert, warum auch immer, dann ist es halt, da könnt ihr deine Location tracken, deine Kontakte, bla bla. So, das Thema. Dann gibt es dieses Thema so nach dem Motto Gleichbehandlung auf der Handelsebene. Dann gibt es das Thema Einflussnahme in Wahlen und politischen Diskurs und kulturellen Diskurs und so weiter. Wollen wir das eben quasi einer Partei, der wir nicht trauen, quasi auf geopolitischer Ebene, wollen wir der das erlauben? Und ich glaube, die Mischung ist es dann am Ende des Tages, die halt dieser Gesetzesänderung jetzt quasi geführt hat oder führen soll. Und
super interessant, noch eine doofe Frage, wie gesagt, keine Sorge, ich erwarte jetzt nicht, dass du da immer die genaue Wahrheit und genau alles weißt drüber, nur zum gemeinsam drüber sprechen. Würde das bedeuten, angenommen, die USA kaufen den Teil von TikTok sozusagen, den amerikanischen Teil, dann kriegen die ja das gesamte Programm, also den gesamten Code könnte man denken, erstmal, also in meinem Kopf, so. Und dann könnte man in diesem Code ja theoretisch diese ganze Spekulation überprüfen. Oder kann man theoretisch hingehen und sagen, naja, bevor wir das verkaufen, ziehen wir so zwei, drei Algorithmen, zwei, drei Code-Schnipsel da quasi raus und verkaufen das, dann sieht keiner, was wir vorher gemacht haben. Oder würde man auch das wieder im Code sehen können sozusagen? Also das ist ein bisschen doof. Also verstehst du, was ich meine? Erhofft man sich durch den Kauf quasi einfach Zugang oder Einsicht in das komplette TikTok-Datennetzwerk, um dann zu überprüfen, wir hatten recht oder wir hatten eben nicht recht sozusagen. Wäre das eine Chance oder nicht unbedingt? Wenn China das verhindern möchte, können die das auch verhindern?
glaube, dass es tatsächlich eher unwahrscheinlich ist, dass du da irgendwie große Erkenntnisse daraus gewinnst aus dem Code selbst. Einfach weil, wenn du dich klug anstellst und sagst, du willst Daten weitergeben, dann machst du das nicht programmatisch, schreibst du keinen Code, der das tut, sondern du gehst halt
quasi.
Bitte?
Nee.
Du gehst einfach.
Machst das genau.
Sag mal, du willst irgendwelche Daten von bestimmten Charakteren haben. Oder machst du eine Datenbankabfrage, die außerhalb des Codes stattfindet. Also das ist nicht Teil des geschriebenen Codes, der immer wieder durchläuft, sondern das ist dann eher so, hey, du gehst einmal rein, in Anführungszeichen, auf die Festplatte und sagst, die Datei, copy-paste und guckst, dass dieser Prozess nicht festgehalten dokumentiert wird, dass du dort Zugriff drauf hattest. Wenn du dich ganz schlau anstellst, machst du das eher so. Mhm. Weil wenn du das jetzt in Code reinschreibst nach dem Motto, sagen wir, eine Liste von Usern, bitte immer diesen Code an diesen Server weitersenden, dann ist das wird dämlich,
dass
du das machst. Ja, das ist so wie, okay. Weiß nicht, wenn du eine Bank ausraubst und dann quasi deinen Namen hinterlässt, sagst, hey, hier ist der Beweis, ich komm morgen nochmal so, hey.
Aber kann man Code in Programmen unnachvollziehbar löschen sozusagen? Also wenn ich jetzt eine App schreibe und dir schicke, dann kann ich einfach löschen und du kannst nicht sehen, ob da was gelöscht wurde sozusagen. Es hinterlässt keine Spuren sozusagen.
Du kannst die Spuren, die das wiederum tracken, löschen. Also kannst alles immer wieder löschen. Okay. Also es
ist wie so eine Art Cache oder so, den du halt dann löschen musst, so ungefähr.
Ja, genau. Also normalerweise wird alles, was du tust, also wird der gesamte Code und alles, was der Code macht und alle Zugriffe auf die Datenbanken werden normalerweise gelockt. Das heißt, du hast irgendwo eine Datei, da wird geschrieben, Uhrzeit, Datum, okay. User XY hat das Folgendes getan. Das heißt, wenn du quasi Root Access hast, also alle Zugriffe auf alle Dateien, kannst du auch die Logs löschen, manipulieren. Und ich gehe jetzt mal so weit zu sagen, wenn du dich super gut anstellst, kannst du halt sicherstellen, dafür musst du aber das Gesamtsystem kennen, dass es am Ende keine Spuren gibt, solange du halt eben nicht nach außen kommunizierst, weil sobald nach außen hin irgendwas passiert, wenn du quasi für das Server zum Server gehst, genau, dann musst du die anderen Logs, das wird halt komplexer. Deswegen, idealerweise machst du es halt, du weißt, wo die Daten am Ende landen und machst es direkt am Kern und gehst gar nicht über verschiedene Server-Connections, weil dann wird es zu schwierig aufzuräumen.
Ja. Ich habe gerade schon so einen neuen Mission Impossible gesehen, wie so Tom Cruise in so eine Serverfarm so runterhängt und so irgendwelche Logs löschen muss, weil die irgendwie weil er mit außen kommuniziert wurde, aus Versehen, Alarm, Alarm und so.
Auf jeden Fall Netflix-Potenzial, ja.
Ja, wir hatten ja noch einen zweiten Punkt, warte mal, das war einmal TikTok verkaufen, was war es noch? Was du in deiner Aufzählung
hattest? App-Store-Geschichte, das...
Ah, yo, genau. Also es gibt jetzt die neuen EU-Regularien, die ja auch, also ich weiß gar nicht, ob es alles so angestoßen wurde von diesem Epic Games-Stress damals eigentlich. Es war so gefühlt so einer der ersten Dinge, wo dann rauskam, okay, Apple zieht sich ziemlich viel, also im Verhältnis scheinbar ziemlich viel Geld von allen In-App-Käufen, von allen Subscriptions, die über den App-Store gemacht werden. Und dann hat Epic Games zum Beispiel gesagt, ey yo, das wollen wir nicht mehr, das ist irgendwie unrechtens. Und dann weiß ich gar nicht mehr genau, dann wurde es ja auch eine Zeit lang aus dem Apple Store quasi rausgenommen. Da konnte man es, glaube ich, gar nicht mehr downloaden und solche Sachen, meine ich. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass anscheinend es mehrere Klagen gab von verschiedenen Klägern, weil alle gesagt haben, ja, okay, ehrlicherweise ist es viel anscheinend. Und jetzt ist es so, dass es irgendwie in der EU mehrere App Stores geben muss. Ich heiße, es gibt jetzt Drittanbieter App Stores, die angeboten werden können. Und das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Ja, also im Grunde genommen, das Konzept von dem App Store, wie es bei Apple funktioniert, ist, Apple sagt, du darfst, wenn du eine App bei uns rausbringst, sie nur über unseren App Store rausbringen. Damit musst du die Bedingungen für unseren App Store akzeptieren. Eine der Bedingungen ist, dass du quasi den Umsatz, den du dann machst mit unserem Bezahlprogramm und blablabla, dass du da irgendwie halt 30, 15, 0%, je nachdem wie die Regelung ist, halt eben an uns abtrittst oder halt nicht. Und wenn du jetzt sowas wie Epic Games machst, wo quasi deine App Zugriff auf weitere Apps ist, ähnlich so wie man bei Steam und sowas kennt, man lädt sich Steam als App runter und dann kauft man eben, weiß ich, Counter-Strike oder das neue Fortnite, was weiß ich denn, also ich glaube Fortnite gehört zu Epic, aber scheißegal. Also du kaufst dir dann Spiele und dieser Kauf dieses Spiels ist quasi wie eine weitere App, die du installierst.
So. Genau, und wenn du dann in dem Spiel, also in Counter-Strike nochmal wahrscheinlich, dann einen Skin kaufst, würde der auch wieder über drei Ecken dann immer noch vom App Store quasi einen Share abgeben quasi.
So wäre die Regelung quasi, wenn Apple nur einen App Store hat und diese neue Regelung, die auch Basis von verschiedensten Beschwerden, quasi auch von Spotify jetzt sowas, da gab es mehrere Anbieter, die gesagt haben, wir finden das irgendwie unfair. Der sagt, okay, du kannst deine eigene App installieren, du kannst quasi Unter-Apps installieren über die App und du kannst, und das ist der wichtige Punkt, glaube ich, du kannst halt deine eigenen Bezahlsysteme auch dann implementieren, sodass eben nicht jeder Skin-Kauf, jedes Album, was du erwirbst oder was auch immer du dann kaufst in deiner Unter-App quasi, dass es nicht über Apples Kreditkartenabrechnung läuft und nicht über und Apple nicht jedes Mal 30, 15, wie auch immer Prozent von dem Umsatz kassiert. Und das Hauptargument war halt, oder eins der Hauptargumente ist zu sagen, naja, Apple konkurriert ja mit den meisten Apps dann in irgendeiner Form. Also du hast Spotify, du hast Apple Music. Und wenn Apple quasi immer 30% von Spotify nimmt, dann muss Spotify entweder den Preis erhöhen oder alternativ macht, kann es halt weniger verdienen und so weiter. Und das waren halt so auch ein Beispiel mit Apple Arcade beziehungsweise dann halt eben Epic Games oder Steam oder welches, ne, in deine Unter-App-Store. Da war es halt so, dass die gesagt haben, ja gut, das geht halt nicht. Wir wollen in Europa, soll es so sein, dass jeder App-Anbieter seinen eigenen App-Store quasi auch bei Apple implementieren kann mit allen Konsequenzen. So. Und dann hat Apple gesagt, ja okay, dann ist das so. Und dann haben die quasi ein neues Modell vorgestellt, dass du quasi als Anbieter bei denen quasi dich registrieren kannst als App-Store-Anbieter, mehr oder weniger. Und dann gibt es andere Zahlungsbedingungen. So nach dem Motto, da musst du halt am Anfang relativ viel Geld bezahlen, damit du überhaupt als App-Store-Anbieter gelten darfst. Das ist eine andere Umsatzverteilung. So.
Und dann, da gab es so ein bisschen Stress auch, ne, dass man das dann gesagt wurde, so, ja, die haben es jetzt schon, also es ist so unattraktiv quasi, dass sie eigentlich deutlich machen, nee, das, also die, ihr habt die Option.
Ja, aber es gab halt nicht, also ich glaube, die EU hat das anders gewünscht. Die EU war, dachte ich, ja, gut, machst halt einen ganz normalen Account und dann fertig. Und dann war es aber doch anders. Und ich glaube, Epic Games hat dann irgendwo in Schweden oder so, über, also in Schweden quasi gesagt, wir sind jetzt, wir registrieren uns jetzt als App Store-Anbieter bei Apple. Und haben das dann auch gemacht. Und dann haben sie sich aber irgendwie, hat der CEO von Epic Games sich aber irgendwie kritisch geäußert und meinte, Apple ist trotzdem kacke. Und dann Apple beleidigt und hat Apple gesagt, okay, jetzt schmeißen wir euch raus wieder. Jetzt haben sie quasi deren App-Store-Anbieter-Account wieder gelöscht oder halt deaktiviert. Oh, und dann haben sie drei Tage später das wieder zurückgenommen und so weiter und so fort. Also ist super Kindergarten auf allen Ebenen.
Oh je. Ja, weil meine Sorge war, also, es gibt ja so mehrere Perspektiven. Auf der einen Seite finde ich es halt super benutzerfreundlich zu sagen, okay, ah, es ist einfach easy, es ist One-Click. Also wenn du jetzt erwachsen bist und nicht irgendwie, man kann natürlich immer denken, ah, für Kinder ist das auch ein bisschen schwierig, wenn die einfach mit der Kreditkarte dann irgendwie, wenn du die freigibst, irgendwelche Sachen kaufen können. Das sind ja andere Themen. Aber jetzt so für mich persönlich finde ich es halt super entspannt, wenn du halt mit einem Account alles machen kannst sozusagen. Das, was aber das positive Argument ja für das andere wäre im Zweifel, wenn du sagst, okay, ich muss Spotify nicht mehr über den App Store beziehen, sondern kann über die Website irgendwie mal einfach Spotify runterladen. Dass es dann vielleicht günstiger sein könnte sozusagen. Das wäre für den Konsumenten dann so im Zweifel der Vorteil, dass man sagt, okay, ich gewinne dadurch im Prinzip, dass endlich diese ganzen Abo-Dienste vielleicht wieder günstiger werden, weil die einfach weniger abdrücken müssen sozusagen. Aber was ich als so Gefahr irgendwie gesehen habe, als ich gehört habe, ja, okay, es kann jetzt mehrere App-Stores sozusagen geben. Mir war erst nicht so ganz klar, ob es wirklich so um App-Stores geht oder ob quasi dann Spotify sozusagen als eigener App-Store gilt, so dass die halt dann sagen, ja, wir sind eigentlich Spotify, unser App-Store umfasst halt zwei Subscriptions, so, das ist unser Store, aber mehr eben auch nicht. Und wenn es nämlich Ersteres werden würde, also so nach dem Motto, oder ja, die Möglichkeit besteht ja dann auch, dass es einfach Konkurrenz-App-Stores gibt, habe ich das Gefühl, dann sehen wir irgendwann nur noch so nicht App-Store, sondern AP oder mit 3P-Store und versuchen halt irgendwie Leute zu scammen, sodass dann halt irgendwie nur irgendwelche Scam-Apps drin sind und so. Aber klar, das kann sich natürlich auch wieder rausfiltern sozusagen. Aber der Vorteil war ja immer im Prinzip, meiner Erfahrung zumindest nach, dass der App-Store ja einigermaßen gut kuratiert ist, wenn nicht eher sogar überreglementiert, weswegen da oft auch einfach coole Sachen eben sozusagen nicht drin waren, weil die halt irgendwie nicht mit irgendwelchen Terms of Service übereingestimmt haben oder weswegen dann doch über die Website-App gehen musstest. Deswegen, ich bin irgendwie so ein bisschen hinhergerissen. Also ehrlicherweise ist es mir auch, also ich finde es nicht so mega, also ich bin jetzt nicht emotional involviert, ehrlicherweise, aber ich bin mal gespannt, was da rauskommt irgendwie. So, dieser ganze Stress soll einfach nur aufhören, weil es irgendwie alles nur lähmt und nervt, im Zweifel.
Ja, ich finde, was mich so krass irritiert ist einfach die, für mich ist das die Umsetzung, wie es in Europa gemacht wurde, relativ anfällig für Willkür in irgendeiner Form. Weil im Grunde genommen wurde jetzt, also ist man grundsätzlich hingegangen und gesagt, okay, wir haben ein neues Gesetz, das ist dieser Digital Service Act. So, das heißt, es im Grunde genommen, und eins der Unterpunkte ist, einer der Unterpunkte ist zu sagen, wir wollen große Plattformanbieter, Apple, Google, Amazon, Zalando gehört auch dazu, Plattformanbieter. Es gibt jetzt eine Liste von, weiß ich, 30, 40 Plattformen, die definiert wurden als Markt Einfluss, marktbeeinflussende Plattform. So ist eine Liste von Unternehmen, die das jetzt einfach sind, per Definition einer Kommission, die gesagt hat, das sind jetzt unsere Watchlist-Kandidaten. So.
Das gibt wahrscheinlich danach irgendwie Einnahmen pro Jahr oder Nutzer da, also wie viele Nutzer darauf zugreifen, so irgendwie so, oder?
Das ist das Hauptargument, ist halt immer, wie viele Nutzer gibt es tatsächlich. So.
Okay.
Und dann wird halt jetzt geschaut, okay, was muss getan werden, damit diese Plattform eben nicht ihre Macht missbraucht in irgendeiner Form. Und dann ist für mich halt jetzt die Frage, im Apple-Case, ist insbesondere Richtung Spotify jetzt hin, ist halt, auf welchen Kriterien argumentiert man das, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ne, die Spotify-Beschwerde hat jetzt zu einer Änderung geführt. Und spannendes Argument war halt zu sagen, gut, dann gucken wir uns halt die Marktanteile von Apple Music und Spotify in Europa an, zum Beispiel. Oder merkst du halt schnell, oh,
existiert Apple
keine Sau, nutzt Apple Music. So. Also das Argument kann es halt nicht sein. Und trotzdem geht man hin und sagt, na, aber jetzt muss irgendwie das doch, dieses Ungleichgewicht trotzdem behoben werden. Aber die Frage ist, auf welcher Basis so richtig? Also leidet Spotify jetzt wirklich so sehr darunter oder ist es in der Hinsicht unfair? Aber wenn du dann auch zum Beispiel andere Zahlen anguckst, wie zum Beispiel die durchschnittliche Markt quasi Verteilung von Apple als Ökosystem in Europa. Ich glaube, die Schweiz, da hast du bis bei 50% Marktanteil, Deutschland bist du bei eher so 25% Marktanteil. Das heißt, Apple ist gar nicht die dominierende Macht im Sinne App Store, sondern da müsstest du auf Android-Sicht gucken und sagen, eigentlich ist Android der Gatekeeper. Und Android hat dieses Problem gar nicht. Das ist die Frage, ist es dennoch gerechtfertigt, bei 25% oder in anderen Ländern bei 10% Marktanteil trotzdem zu sagen, das ist jetzt irgendwie Marktmissbrauch? Und das ist für mich halt, ich sag nicht, dass es eben keine Rechtfertigungsgrundlage dafür gibt, aber diese ganze Konstellation von, du hast halt eine Art Gruppe, die sagt, ja, okay, das sind jetzt erstmal unsere Watchlist von Plattformen und dann per Plattform pro Case entscheiden wir, das ist unfair, das muss jetzt geändert werden. Und das ist für mich halt so ein Konstrukt, wo ich sage, das ist halt sehr, sehr schwammig und für mich dann in der Endbetrachtung her immer so, ja, man kann immer gut argumentieren, aber es ist nie so, dass man sagt, ja, okay, wir haben klare Regeln, nach denen wir entscheiden, ob es jetzt eben Missbrauch tatsächlich ist oder eben nicht Missbrauch. Und momentan ist es eher so, dass man, das erste, was ich gelesen habe, war, es gab jetzt ganz viele Cases erstmal. Google wurde irgendwie ein paar Milliarden Euro, haben die irgendwie reinbekommen für irgendeinen Case, den sie verbockt haben. Apple wird jetzt relativ gerade auseinandergenommen in Hinsicht, okay, App-Store-Öffnung und Gebühren und so weiter und so fort. Ich bin halt gespannt, wie sich das jetzt entwickelt einfach, weil das für mich halt unglaublich schwer abzuschätzen ist, weil es eben halt nicht diese ganz, ganz klaren, objektiven Messkriterien gibt, wo man sagen kann, ah, okay, wenn du Marktanteil von X da hast und man dir nachweisen kann, dass du eben die Kunden quasi schädigst oder den Markt schädigst mit deinem Verhalten, dann so. Auch bei Zalando, was muss passieren? Also, super schwierig, super unterschiedlich. Ja,
das finde ich auch spannend, also oder schwierig besser, wie du sagst, also Ziele zu formulieren. Also ich verstehe, ich kann den Schritt mitgehen zu sagen, okay, ich verstehe, es ist irgendwie schwierig, wenn eine Firma sozusagen sagt, das ist meine Plattform und ihr müsst mir 40% abdrücken und wenn ihr das nicht macht, dann existiert ihr halt auf meiner Plattform quasi nicht, weil alle Leute so daran gewohnt sind, damit zu arbeiten. Dass das erstmal ein Thema ist, wo man vielleicht irgendwie drüber spricht, so, ob es jetzt auf EU-Ebene sein muss oder andere Ebene, weiß ich jetzt nicht, aber dass man sagt, okay, irgendwie muss man da faire Lösungen finden, dass irgendwie die Anbieter und der Plattformanbieter irgendwie einigermaßen happy sind, verstehe ich. Nur die Frage ist dann, welche Lösungen sollen jetzt der EU angeboten werden? Also muss jetzt dann Zalando sagen, ja, okay, wir geben ein paar Nutzer ab, damit es fairer ist, wir nehmen nur noch 100 Bestellungen am Tag oder Neuregistrierungen pro Monat oder, also, es wirkt so, als könnte man das gar nicht erfüllen, sondern als wäre es super willkürlich dann zu sagen, ab wann man zufrieden ist. Und das ist ja dann auch wieder so, wo man dann auch sagen kann, also ich, vielleicht ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber das ist ja so Tür und Tor dann quasi für so, gar nicht negativ gemeint, so Lobbyarbeit quasi. Wenn dann Spotify sagt, ja, okay, wir machen das so ein bisschen und versuchen euch da entgegenzukommen, die dürfen dann. Und eine andere Firma, die halt dann so sagt, ja, nee, sorry, aber das ist irgendwie, funktioniert für uns so nicht, ja, dann halt nicht. Und dann ist die Frage, welche Deals werden da jetzt gemacht, so, also welche Angebote werden dann unterbreitet, welche, ja, und ob die alle immer dann so fair sind, weiß ich eben auch nicht, ob das jetzt die Lösung dann ist. Oder nur, weil du halt super reich bist und super viel dir leisten kannst, Strafzahlungen zu zahlen, geht's dann irgendwie doch. Und andere Unternehmen, die halt kleiner sind, die sich nicht leisten können, haben die dicken Probleme dann, also irgendwie, ja.
Ja, es hat halt so unabsehbare, komische Effekte, die es mit sich bringen kann. Es gibt so eine Art Version Europa für alle möglichen internationalen Produkte. Das so ähnlich wie das jetzt mit, weiß ich nicht, USB-C war ja relativ klar, das ist weltweit ausgerollt, aber man könnte sagen, gut, wenn jetzt Europa sagt, demnächst musst du auf deinem iPhone halt jetzt irgendwie bestimmte Auswahloptionen haben, weil das für uns so wichtig ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwie iOS 17 EU geben versus
EU.
Ja. Ne? Und dann ist halt die Frage, was bedeutet das im Umkehrschluss, ne, für alle Beteiligten? Kann sein, dass man da sagt, hey, das ist irgendwie cool, weil man kurzfristig jetzt merkt, ja, okay, da kommen halt bestimmte Änderungen, die sich viele Leute auch wünschen, ne, die Freiheit, so Apps runterzuladen, die man möchte und so weiter.
Günstiger und so
vielleicht. Ist erstmal gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite könnte man da sagen, naja, gut, was muss passieren oder was ist der Zeitpunkt, wo man da vielleicht sagt, aus Sicht Apple oder aus Sicht, weiß ich, anderes Unternehmen, sagt man, sagt, naja, bevor wir jetzt die 15. Variante von iOS spielen für EU und dann auch für irgendwelche Subländer, dann haben wir halt einfach gar nicht. Also, ich glaube, so weit gehst du nicht, weil immer noch der Markt relativ groß ist, aber irgendwann ist halt so ein Punkt erreicht, wo du dann sagst, ja gut, wie soll ich sagen, es hat so Beigeschmack von, ja gut, also meine Vermutung tatsächlich ist, dass man versucht, die lokalen Unternehmen so ein bisschen zu supporten, indem man sagt, man kann die Großen so ein bisschen die dominanten Player halt jetzt gerade im Tech-Bereich so ein bisschen eingrenzen oder die halt irgendwie so ein bisschen da halt einfach so ein bisschen den Markt öffnen für lokale Unternehmen. Das ist, glaube ich, so das, was ich vermute. Und ich bin gespannt, ob der Plan so gut aufgeht oder ob man da nicht einfach so ein bisschen zu ungeduldig ist. Weil ich glaube halt tatsächlich, dass sowas wie Apple auch nicht ewig funktionieren wird. Ich glaube, Apple hat auch irgendwann so einen Punkt, wo sie merken, okay, das iPhone ist durch, da kommt nichts mehr und dann kommt halt irgendwie eine neue Technologieplattform und dann ist Apple halt relativ schnell irrelevant. So. Die Frage, die
große
ist halt
Hoffnung des Autos leider auch geplatzt.
Auch geplatzt. Und die Frage ist halt immer, wie lange will man sowas halt irgendwie, wie soll ich sagen, so dominierende Stellung halt erlauben? Ist es ein Jahr, ist es 5 Jahre, ist es 10 Jahre, ist es 100 Jahre? Oder sagt man halt, 3 Jahre schon zu viel, 3 Jahre App Store Dominanz, wir müssen das jetzt schnell regeln? Ich bin gespannt. Aber ich finde es erstmal sehr irritierend von der Umsetzung her. Ich verstehe es nicht so im Detail, wie entschieden wird tatsächlich.
Ja, ich glaube, wir können es jetzt noch abschließen. Das Einzige, also ich finde es auch ein bisschen, ich finde es einfach interessant zu sehen, weil, wie du sagst, es eben interessant zeigt, wie mächtig oder wie wichtig ist die EU jetzt eigentlich, oder Europa sozusagen. Also ne, gehen Unternehmen dann doch vielleicht den Schritt und sagen, ja, nee, komm, dann scheiß auf den europäischen Markt sozusagen, was, wie du sagst, ich mir auch irgendwie nicht vorstellen kann. Und dann ist eben ja ganz spannend zu sehen, okay, welche Möglichkeiten dann vielleicht, in meinen Augen sinnvollere, wo ich mehr von merke, könnte dann die EU vielleicht auch ausspielen gegenüber Dingen, die mich oder die jetzt mich persönlich oder die halt einen wirklich stören, so wo man dann merkt, ah, okay, guck mal, da ist doch anscheinend mehr Macht oder wie auch immer man das nennen möchte, als man so denkt. Und das kann ja auch dann wieder so eine Region sozusagen irgendwie stärken, wenn man so sieht, ach, guck mal, da ist irgendwas möglich, wenn überhaupt. Ich glaube eher, es wird einfach nichts passieren. Also ich glaube, da werden jetzt irgendwelche Strafen gezahlt, mal kurz ein bisschen. Im besten Fall verdient die EU da ein bisschen Geld dran und am Ende bleibt wahrscheinlich alles irgendwie so ein bisschen beim Alten und es gibt dann eben das iOS 17.8 Update oder keine Ahnung was. Und dann reden wir da auch gar nicht mehr viel drüber, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Ich glaube, wenn Epic Games und Spotify nicht so laut wären, zu Recht, also weil sie eben sagen, wir wollen diese Aufmerksamkeit in irgendeiner Form darauf eben lenken, würden wir wahrscheinlich überhaupt gar nichts davon mitbekommen und das würde alles wahrscheinlich irgendwo in ganz leisen Ecken abgehandelt werden und niemand interessiert sich dafür, oder?
Wahrscheinlich, ja. Was halt so ein Punkt ist, der halt doch irgendwie mitschwingt, ist, wenn du halt irgendwie, sagen wir, du willst in Europa auch was Großes machen, du willst eben sowas wie das nächste Google werden oder so, dann weißt du irgendwie so, dein Pfad führt dich dazu, dass du auf irgendeine komische Watchlist kommst und dann musst du halt mit den Konsequenzen irgendwie umgehen und das ist so, Wie soll ich sagen, das ist so in der Zukunftsbetrachtung halt nicht das attraktivste Szenario, wenn du dir halt vorstellst, so, okay, wo mache ich jetzt mein Unternehmen groß? Wenn du richtig große Ambitionen hast, dann würde ich fast schon sagen, dann ist Europa wahrscheinlich nicht der richtige Ort für dich, weil du einfach dann quasi einfach irgendwann davon ausgehen musst, du hast eine Großabteilung, die sich mit ganz viel Lobbyarbeit und ganz viel Einflussnahme und Wohlgefallen und irgendwas sich mit drum kümmern muss. Wahrscheinlich smarter, irgendwie ein anderes Land anzusteuern, wo du eben weißt, okay, dann kannst du Europa als Markt betrachten, aber nicht als dein Sparringspartner im Sinne der regulatorischen, weiß ich nicht, deine regulatorischen Pflichten. Wäre jetzt so mein Gefühl, wo man sagt, ja gut, gerade wenn man sagt, eigentlich ist unsere Intention, europäische Unternehmen so groß zu machen wie Google und wie Facebook und Co., dann setzt du mit dieser, also Zalando wird sich wahrscheinlich denken, boah, was eine Kacke. Jetzt müssen wir irgendwas dagegen. Also irgendwie müssen wir jetzt vorsichtig sein. Jede Produktentscheidung, die wir treffen, muss halt abgewogen werden von, könnte das dazu führen, dass wir reguliert werden. Aber wir wissen es nicht so richtig, weil es keine klaren Regeln gibt. Also muss jede Entscheidung, die irgendwie Impact hat in diese Richtung, auch zusätzlich abgewogen werden. Das lähmt dich, das mache ich langsamer. Ich glaube, das hat eher einen negativen Effekt tatsächlich als einen positiven. Jetzt meine, Versteh aus der ich. Perspektive. Ja.
Ich glaube, ich unterschätze dann immer, wie sehr dann solche Entscheidungen so riesige Unternehmen dann vielleicht doch noch nerven und treffen. Weil ich denke mir dann so, die haben irgendwie eine Legal-Abteilung von unendlich vielen Menschen so ungefähr. Die regeln das dann im Nebenbei und die machen einfach weiter wie immer. Und nebenbei werden dann über die nächsten 10 Jahre irgendwelche Widersprüche eingelegt. Am Ende interessiert es eh keinen und nichts passiert so. Aber das kann natürlich theoretisch ein bisschen so sein. So wie das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne, wenn man jetzt sagt, ich bin hier ein neues Unternehmen und versuche groß zu werden, dann würde ich jetzt denken, naja, wenn du erstmal, du musst ja erstmal schon richtig krass sein, um in diese Liste reinzukommen, wahrscheinlich, also das ist die Frage der Willkür, ne, ab wann fällst du rein sozusagen, ne, aber dann wäre die Frage, ob wenn du in diesen Top 40 bist, ob dir das dann wirklich so wehtut, wenn du dann, je nachdem, was halt die Regularien sind, so, ne, wenn es jetzt eben ist, keine Ahnung, pass mal auf und wachs mal nicht mehr so schnell oder so. Wenn du schon bei den Top 40 Unternehmen bist, ist es vielleicht irgendwie okayisch oder wie auch immer. Aber es natürlich dann heißt, ey, pass auf, du musst jetzt, keine Ahnung, dich splitten und musst irgendwie Anteile verkaufen oder musst Mitarbeiter entlassen oder keine Ahnung was. Das wäre natürlich super crazy, wenn das so die Konsequenz wäre. Und wahrscheinlich, wie du sagst, ist die Sorge gerade so ein bisschen, dass halt nicht klar ist, was es ist. Also es ist einfach.
Genau, es ist ja nur die Ungewissheit, die dich dann in deinem Handeln irgendwie so ein bisschen verlangsamt oder lähmt im Zweifel. Das ist das, was halt immer bei Regeln immer doof ist, wenn du nicht genau weißt, so was ist die Grenze, ab wann bin ich drüber, was ist okay, was ist nicht okay. Da ist Gewissheit einfach alles.
Aber haben wir nicht in Amerika und so auch Regularien, aber halt andere? Also das ist doch das, was, also ich jetzt nur aus meinem Kopf von vor 4 Jahren oder 3 Jahren, keine Ahnung, als Musk mit Tesla dann von Kalifornien über die Grenze nach Texas gegangen ist und so, da hast du doch wahrscheinlich auch in jedem Bundesstaat ja vielleicht sogar eigene Regularien. Also weil das gerade so klang bei dir wie, naja, eigentlich kannst du überall aus der EU hin und es wird irgendwie cooler, aber jetzt stelle ich mir, okay, nach China, da hast du wahrscheinlich ganz andere Probleme, da kannst willst du wahrscheinlich nicht, ne? Gar nicht wachsen, genau, oder willst du gar nicht. Dann, wenn du in die USA gehst, kommst du total auf den Bundesstaat irgendwie drauf an und ob gerade Demokraten oder Republikaner an der Macht sind, wie auch immer in irgendeiner Form. Und nach Südamerika, weiß ich nicht, willst du dahin, weiß ich nicht, wie techig da das irgendwie so ausgebaut ist. Deswegen ist dann so ein bisschen die Frage, welche Alternativen hast du, wo es so richtig cool ist oder ist es nicht überall so ein bisschen nervig? Und jetzt ist die EU vielleicht ein Ticken nerviger, wenn überhaupt, weiß ich gar nicht so. Das kannst du besser einschätzen.
Ich hätte so ein Bauchgefühl gesagt, was so die Top-Kandidaten wären sowas wie Singapur zum Beispiel. Ist relativ cooles Land, um was.
Wo ist Singapur? Scheiße.
wo ist das? Hast du nicht deinen Globus noch irgendwo rumflattert?
Nee, der ist nicht mehr hier.
So ein bisschen, relativ zentral, würde ich sagen, Zentralasien. Warte mal.
Warte, wir haben China, so. Und wir haben noch unten da irgendwie auch zum Beispiel so Taiwan und solche Sachen. Und dann, aber da kommt ja schon irgendwie auch Kirgisistan und Kasachstan und so weiter, oder?
Ja, ich sag's dir ganz falsch. Genau. Also, wir haben, wenn du dir Asien so vorstellst, du hast ganz, ganz im Osten hast du Japan, dann kommt Südkorea, dann kommt China. Und China ist relativ groß und dann kommen die Länder wie Kirgisistan, Kasachstan, Afghanistan, Pakistan. Und wenn du Richtung Süden gehst, auf der Höhe quasi zwischen diesen beiden, also zwischen den Staatenländern und China quasi, dann hast du eher westlich hast du Indien, und eher weiter östlich, aber trotzdem halt so ein bisschen in der Mitte hast du so Länder wie Thailand, die Philippinen, Indonesien,
ja, genau, Singapur. Die Inseln, die ganzen Inseln.
Genau.
Ach, und Singapur ist eine von diesen Inselgruppen. Nein, ist es eine Insel da?
Das wusste ich nicht. Insel, also gehört auf jeden Fall zu diesen Inselstaaten, würde ich behaupten.
Ah, okay, okay, dann verstehe. Da war ich bei Geo gestern ein paar Mal da. Indonesien und so, da kam ich aus.
Und Singapur hat halt den, sagt man halt nachsatz, ein bisschen der easy, also der einfache Einstieg nach Asien, weil du halt die von der Gesetzeslage her insgesamt oder von der Regularien her eher so Regeln hast, die sehr westlich sind, im Sinne von intuitiv für Leute, die aus der westlichen Hemisphäre kommen, die halt sagen, ja, okay, verstehe ich so ungefähr. Und das hat relativ wenig Regularien im Verhältnis, sagt man halt nach. Das heißt, da kannst du
halt bist aber trotzdem nicht unter der chinesischen Regierung sozusagen nicht, wie Tencent und keine Ahnung was, und auf einmal sind deine Aktien nichts mehr wert oder keine Ahnung was.
So genau, ja. Und das wäre halt so, wenn du halt in die Richtung guckst, ganz interessant. In die andere Richtung glaube ich tatsächlich, dass das weiter in die USA trotz Regularien relativ attraktiv ist als Startort. Okay. Insbesondere, weil du eben sagen kannst, ja gut, weiß ich, Delaware hat jetzt komische Urteile abgegeben, als quasi Bundesstaat oder wie auch immer, ab nach Texas beispielsweise oder ab nach Kalifornien, wo auch immer. Da hast du noch relativ viel so Spielraum in der Hinsicht. Mhm. Und es gibt halt diese, wie gesagt, die Prämisse war, wenn du ganz, ganz groß werden willst und diese Deckelung von ganz, ganz groß, da kommt jetzt auch mehr tatsächlich in die USA, so gerade so im Sinne von, ja, ist zu groß, vielleicht blöd, jetzt sollten die nicht ihren Anteil zahlen, bla. Aber es gibt nicht diese Watchlist, offiziell jedenfalls nicht.
Ja. Ja, genau, diese Diskussion gab es ja, keine Ahnung, als wir also vor 10 Jahren schon darüber gesprochen haben, gab es ja diese Diskussion schon, ne, muss irgendwie für 10 Jahren vielleicht nicht, aber wahrscheinlich diese Server-Geschichte von Amazon, muss die nicht getrennt werden, zum Beispiel, ne, muss AWS nicht getrennt werden davon und so weiter und so fort. Ja. Aber passiert ist es irgendwie nie, deswegen.
Ja. Spannender Case tatsächlich jetzt, einfach um das mal auf dem Radar zu bringen, wir haben in Frankreich gibt es ein Startup, Mistral AI, ich weiß nicht, ob du schon von dem was gehört hast.
Nee.
So ein bisschen das europäische
OpenAI. Mistral klingt cool. Okay.
Die haben super viel Geld bekommen und die haben auch schon richtig gut abgeliefert. Die machen alles Open Source, die machen ihre, ne, die bauen quasi sowas wie ChatGPT 4 auf der Qualitätsebene und hauen das einfach raus und jeder kann es nutzen. Mhm. Und da war es zum Beispiel, dass die.
Warte kurz, nur dass ich nachfragen kann. Und jeder kann es nutzen, also in dem Sinne von, die halten die Prämisse ein, die OpenAI so ein bisschen verloren hat auf dem Weg.
Okay. Und es ist super cool zu sehen, weil es halt irgendwie, das sind auch ehemalige Leute von Google und von DeepMind und allen großen, also eigentlich den großen Playern, die sich jetzt gesagt haben, hey, das können wir auch, brauchen Google nicht dafür. So. Und ähnlich wie OpenAI haben die halt auch ein Angebot bekommen von Microsoft zu sagen, hey, ihr könnt unsere Server nutzen und so weiter. Ihr könnt weiterhin Open Source machen, aber ihr könnt halt irgendwie mit uns eine Kooperation starten. Und diese Kooperation war gar nicht irgendwie im Sinne von, wir kaufen euch auf oder irgendwas in die Richtung, sondern einfach nur, hey, ihr könnt unsere Server mit nutzen, wir können eure Modelle offiziell mit nutzen und bla bla bla.
Da gab's auch von Microsoft, ne? Ich habe letztens auch noch mal gesehen, dass die irgendwie jetzt mittlerweile wieder die, ist es wieder die größte, also die
wertvollste
Firma der Welt, so wertvollste Unternehmen. Ja. Krass, oder? Ich habe das Gefühl, die haben in den letzten so 2-3 Jahren clevere Entscheidungen getroffen, total, wo sie davor die 10 Jahre irgendwie nicht so clever waren.
Total, gefühlt, oder? 100%. Okay. Ja. Und jetzt, dann war es so, oh nee, das darf nicht passieren. Europa sagt nein. Oder halt sagst, ja, okay, aber was ist das jetzt gut für Mistral AI oder ist das schlecht für die? Also hätte der Microsoft-Deal denen quasi geholfen, mehr konkurrieren zu können mit OpenAI oder halt nicht? Und das finde ich halt so schwierig, weil irgendwer sagt halt, hey, ich weiß, was besser ist für Mistral und deswegen entscheide ich das jetzt für die und steppe da quasi diese Entscheidung mit rein. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Mistral AI gerade oder Microsoft jetzt gerade irgendeiner Form jetzt irgendwie monopolmäßig irgendwie unterwegs ist. Gerade bei dem Open Source Modell ist das halt absurd.
Nicht in diesem Markt gerade.
Genau. Ja, ja. Und das ist halt so, ne, das meine ich mit Willkür, ist halt die Frage, was passiert jetzt mit Mistral? Ich glaube, wenn die smart wären, dann sagen, okay, fuck off. Wir verlagern unseren Sitz jetzt nach Singapur oder sonst wohin. Weil wir einfach sagen, ey, das ist uns ein bisschen zu heikel. Wir wollen nicht, dass ihr das für uns entscheidet, sondern lasst uns unsere eigene Business-Entscheidung treffen. Und das ist halt ein spannender Case, glaube ich, an dem man das jetzt nachvollziehen kann, so, in welche Richtung geht das? Und wird das quasi Mistral helfen, groß zu werden? Oder hilft es denen eben nicht, weil die eben nicht Sprungbretter wie Microsoft-Server und so nutzen können? Großes Fragezeichen, niemand weiß es. Und deswegen, weil sich die Leute aus der Szene gar nicht so richtig trauen zu sagen, was ist es jetzt gut oder schlecht, ist es halt so schwierig nachzuvollziehen, weshalb dann so die Kommission sagt, wir finden das doof. Also nö. Ist das, also was wisst ihr, was wir nicht wissen? Fragezeichen. Wir werden es sehen, die Zeit wird es zeigen.
Ja, ich finde es spannend, ich kenne es ja nur aus der Schule immer, dieses Argument, ja, das dürfen wir nicht nutzen, wie damals in der Corona-Zeit, so, wir dürfen Zoom nicht nutzen, die Server sind in Amerika, das und das dürfen wir nutzen, die Server sind nicht in Deutschland, das und das, also ich glaube, es ist ja sogar Deutschland, und dann hieß es sogar,
NRW.
Das dürfen wir nutzen, das sind die Server in NRW, genau, exakt, so, ne, und wenn man jetzt so mal ganz, ganz naiv da dran geht, könnte man natürlich sagen, okay, wenn jetzt natürlich die EU hingeht und sagt, das macht eigentlich keinen Sinn, was ich jetzt schon sage, aber nur um den Gedanken mal kurz zu formulieren, wenn man dann sagt, so, okay, wir wollen dieses Unternehmen so clean halten sozusagen, damit wir mit gutem Gewissen alle Länder in Europa damit versorgen können, damit eben im Zweifel Schulen und Institutionen sagen können, ey geil, damit arbeiten, weil die Server sind in Europa, die unterliegen den EU-Regularien, deswegen können wir alle das nutzen und dadurch hast du eine super große Userbase, aber das Problem ist ja, die bringen ja kein Geld rein, so richtig im Zweifel. Also das, nur weil du jetzt Schulen nett unterstützt und so weiter, was ja total cool ist, das sind halt nicht die dir im Zweifel das Geld geben, damit du überhaupt am Leben bleiben kannst und dich weiterentwickeln kannst. Das heißt, du begrenzt dich von Anfang an ziemlich stark im Zweifel. Und klar könnte man, ein letzter Gedanke noch, könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht ist es so eine Art Gütesiegel, Server in der EU, weil diese Regularien und so da irgendwie drüber stehen. Aber wenn das natürlich für andere Länder nicht interessant ist, dann ist es halt egal. Aber wenn jetzt andere Länder sagen würden, ey geil, wir wollen genau solche hermetisch abgeriegelten Server quasi in der EU, wenn es überhaupt so ist, ne? Das ist jetzt alles nur mit der Prämisse, dass man sagt, die Server in der EU sind mega geil, warum auch immer. Dann könnte das natürlich auch so ein USP sein, dass du sagst, das ist so, die Schweiz ist die EU und wir nutzen, wir sind irgendwie safe und bunkern eure Daten, ist sicher, weil wir nicht mit Westen, nicht mit Osten sozusagen irgendwie zusammenarbeiten. Keine Ahnung, das war nur so ein kleines Szenario.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch die Intention. Ich glaube, da will man dann doch hin, dass man sagt, okay, wir haben halt das AWS, also das Amazon Web Services Pendant von, ne, weiß ich, in Europa, von einem europäischen Unternehmen. Wir haben das, weiß ich nicht, das Nvidia des Europas. Wir haben das europäische Facebook und so. Ich glaube, das will man alles kreieren. Aber die Frage ist halt, wie gesagt, hilft das zu kreieren oder hemmt das, das zu kreieren? Und das ist halt diese große Unbekannte. Und das finde ich halt, wie soll ich sagen, mutig, sich hinzustellen, zu sagen, ich kann es in der Komplexität der aktuellen und der zukünftigen Welt abschätzen und deswegen modelliere ich das Konstrukt in diese Zukunft rein. Das finde ich sehr, sehr, also vielleicht ist mein Gehirn zu klein, um das zu verstehen. Das möchte ich ausschließen, aber ich finde es beachtlich. Ich finde es sehr, sehr interessant. Vor allem vor dem Hintergrund, weil man auch sagen muss, wir haben ja noch nicht den Beweis so richtig erbracht. Ne? Also es gibt jetzt nicht so, dass man sagt, hey, guck mal, wir haben das jetzt mal so gemacht hier in Land X und es hat voll gut funktioniert. Also können wir das Experiment wiederholen, in der Hoffnung, dass es ein ähnliches ergibt. So, dieser Beweis ist halt zu erbringen und ich weiß halt nicht, bin gespannt.
Ja, und ich habe das Gefühl, dieses ganze Konstrukt steht und fällt auch immer damit, solange die EU eine einigermaßen weiße Weste hat, sozusagen, in der Wahrnehmung von wem auch immer, sozusagen, weil sobald dann die ersten, was waren damals hier Snowden? Es war nicht CIA, sondern
doch, das war die CIA tatsächlich.
War CIA, war doch CIA.
Und nee, dann gab es noch die FBI anderen. Und CIA ist ja außerhalb von den USA, das FBI ist ja innen, glaube ich. Ist ja
intern.
Also FBI ist ja beide, NSA.
Ja, genau.
Alle zusammen.
NSA, genau, das war der Name, genau, sozusagen, genau. Solche Skandale haben natürlich das Vertrauen in amerikanische Server und so total irgendwie kaputt gemacht in irgendeiner Form.
Ja.
Aber ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass in Europa ja nur super cleane Menschen leben, die natürlich niemals irgendwas Böses machen würden und niemals irgendwie Blödsinn machen würden, sondern da muss ja nur einmal rauskommen, ach ja, guck mal, die Server in NRW haben doch irgendwie auch noch Daten nach Amerika verkauft für Analysezwecke, gar nicht böse oder sonst irgendwas, sondern einfach nur haben sie verkauft und auf einmal ist dieses Ganze, seit 5 Jahren versuchen wir irgendwie aufzubauen, dass NRW-Server in NRW nur gelten, weil geil sind und so. Auf einmal ist es kaputt und dann kannst du dir das auch alles sparen, weil da bist du genauso verdorben wie alle anderen irgendwie auch. Aber dann bist du immer ehrlich vielleicht. Und dann siehst du es, dann sehen es irgendwie alle wenigstens irgendwie ein. Deswegen finde ich es spannend, dass man so darauf setzt zu sagen, okay, Siegel EU oder wie auch immer, ne, wir wollen das irgendwie als in der EU halten, weil die anderen alle viel böser und schlechter sind als wir. Aber wer sagt denn nicht, dass jetzt irgendwie der französische Server oder der französische, dass in Frankreich auf einmal irgendeine weirde Partei in die Macht kommt und dann ist das ganze Unternehmen im Zweifel auch nicht mehr so geil, wie auch immer, ne? Das kann halt natürlich auch in der EU passieren.
Ja, das ist halt das Schwierige bei diesen Regularien, die halt nicht darauf basieren, dass man sagt, das ist die Definition von, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, sondern da sitzen halt Leute, die treffen eine eine Entscheidung in der Gruppe, die hoffentlich gut ist. Aber diese Gruppe trifft halt eine Entscheidung. Das heißt, du hast immer die persönlichen Biases, die persönlichen Motive mit drin und halt eben diese Ungewissheit einfach mit drin. Und ich finde halt, selbst wenn alle gute Absichten haben und alle nur das Beste wollen, ist es halt komplex und ist es halt ungewiss. Und ich glaube, Komplexität und Ungewissheit ist halt erstmal eine Wolke, die du nicht über dir schweben haben möchtest. So, ich glaube, das Modell gefällt mir einfach nicht. Das wäre, glaube ich, das. Man kann nicht regulieren, man kann nicht sagen, okay, es gibt Gesetze, aber dann machst du halt so, dass es irgendwie klar ist. Und auch nicht also so ein bisschen wie im Grundgesetz, diese Paragraphen, die so ein bisschen das Grundgesetz wiederum schützen, ne? Damals die Ewigkeitsklausel, so die ganze Geschichte, wo man sagt, ey, das ist einfach smart gemacht, so, dass egal wer die Macht kommt, der kann das nicht kippen. So. Und wieso macht man nicht solche coolen Gesetze, wo man sagt, hey, selbst wenn jetzt komplett so ein politischer Tornado entsteht und auf einmal die krankesten Menschen an die Macht kommen, lass die Gesetze so designen, dass eben, wenn diese Kommissionsgruppe ausgetauscht wird mit den verrücktesten Menschen der Welt, ist immer noch nicht zu Schaden führt. Das wird ein cooles Design, so, aber das, ja.
Ja, ist natürlich schwierig, sich auf diese Grundsätze zu einigen wahrscheinlich, ne, wenn alle mitsprechen. Also, ne, das ist aber, ja klar, aber das, cool wäre es auf jeden Fall. In so einer kleinen Traumvorstellung wäre das natürlich sehr cool. Ich glaube, die Folge widmen wir jetzt einfach dem Thema, weil ich es interessant finde. Hast du denn noch was mitbekommen von Musks AI-Programm? Weil das war nur ein Reddit Beitrag, den ich letztes Mal irgendwann gelesen habe, so, dass jetzt da gerade zwischen OpenAI und Musk irgendwie Stress ist. Also, was heißt Stress ist? Ich glaube, Musk verklagt OpenAI, ich würde jetzt mal ganz naiv sagen, vielleicht zu Recht, weil er sagt, oder er und noch andere vielleicht sagen, okay, die sind irgendwie von diesem Anfangsversprechen abgekommen, wie auch immer, ob man es jetzt irgendwie verklagen muss oder nicht, aber darauf hinzuweisen, das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, die wollten am Anfang eigentlich sagen, okay, wir sind irgendwie für alle OpenAI, wir sind offen und wir legen alles offen und so. Und das tun sie jetzt ja nicht mehr sozusagen, ne, weil es ja das Geschäftsmodell ist sozusagen, das zu schützen und auch Abos zu verkaufen und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Stimmung, die ich im Netz wahrgenommen habe, so, ja, der sieht jetzt halt die ganzen Leute, er kriegt in seine AI-Firma die Leute nicht rein, die wollen alles zu OpenAI und deswegen versucht er jetzt alles, um irgendwie diese Firma so ein bisschen zu diskreditieren. Und dann haben die doch, also hat OpenAI irgendwelche E-Mails geleakt quasi mit ihm. Die habe ich mir aber nicht mehr durchgelesen, ehrlicherweise. Gibt es da irgendwas Interessantes oder ist es eigentlich kein spannendes Thema?
Es ist spannend, aber nicht, glaube ich, auf der emotionalen Ebene, sondern eher auf der rechtlichen Ebene. Die emotionale Ebene, ich glaube, das ist halt das, was man auch so mitbekommt, ist halt eben, dass Elon Musk sich betrogen fühlt. So. Ich weiß gar nicht, ob es gerechtfertigt ist. Ich glaube, die E-Mails zeigen relativ deutlich, dass er eigentlich auch gesagt hat, ja, wir müssen das irgendwie fanden, das Thema, sonst gibt es keine Chance. So. Okay. Ich glaube halt, was auf der rechtlichen Ebene halt spannend ist, und das ist einmal betrifft das Elon Musk auch, aber eigentlich mehr OpenAI, ist die Art und Weise, wie die das halt historisch aufgebaut haben. Die haben halt angefangen als Charity, also als Non-Profit-Unternehmen, also als Unternehmen, genau, was halt eben keine Gewinnerzielungsabsicht hat, entsprechend halt auch Steuerentlastung hat. Und in dieses Non-Profit rein hat quasi Elon Musk als einer der ersten Investoren gesagt, hat, hier sind irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen US-Dollar, startet schon mal. So.
Und einfach voll good case, ohne irgendeine Absicht für sich selber sozusagen? Oder hat man dadurch Anteile an diesem?
Ja, es gibt keine Anteile, es gibt aber dieses Versprechen, also die ursprüngliche Mission dieser Charity war halt, wir möchten eben quasi sichere Form der AI rausbringen, in die Welt rein, die der Menschheit nützt und halt für alle offen zugänglich und nutzbar ist und halt nicht eben auf eine Partei sich konzentriert, sondern eben halt für alle nutzbar ist. Das war das ist die Mission letztendlich von OpenAI. Und dann hat irgendwann im Laufe der Zeit.
Aber nur diese 50 Millionen sind quasi wie so eine Twitch-Donation. Das ist eigentlich quasi als nur,
du,
ich gebe dir Geld, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Ich will einfach nur euren Kurs unterstützen. Genau, eine Spende.
Das ist eine Spende. Und dann gesagt, okay, das ist hier, das ist halt die Spende, so wie werde ich der Welthungerhilfe jetzt einfach 5 Euro schicke im Monat und sage, hier, füttert Menschen.
Das ist ungefähr im Verhältnis zum Einkommen wahrscheinlich ähnlich.
Exakt. Nee, tatsächlich im Verhältnis zum Einkommen tatsächlich würde ich davon mehr von meinem Einkommen abgeben. Elon Musk hat ja kein Einkommen, de facto. Also,
Stimmt.
Also, es spielt keine Rolle. Jedenfalls, das war so der Start der Geschichte und dann im Laufe der Zeit war es halt so, dass zeigen diese E-Mails halt auch, dass irgendwann ein Gespräch stattgefunden hat, wo man ja gesagt hat, hey, so, wir kriegen es wahrscheinlich nicht hin. Einfach Google und Facebook sind zu mächtig, so. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir irgendwie Geld reinkriegen, damit das Ding halt, damit wir das groß machen können, weil sonst kriegen wir halt, können wir nicht mithalten mit den großen Playern. Mhm. Und in diesen E-Mails sagt Elon Musk halt auch so, ja, klar, muss sein, sondern ansonsten können wir die Mission nicht erfüllen, bla bla. Und jetzt, ich glaube, das ist halt so die Ebene, wo halt irgendwie jetzt halt die Uneinigkeit ist zwischen OpenAI, die sagen, hey, wir haben eigentlich nur das gemacht, was du auch abgesegnet hast in E-Mails. Und Elon Musk, der halt sagt, hey, irgendwie seid ihr jetzt aber nicht mehr OpenAI, sondern ihr seid jetzt quasi, ihr habt eure Seele an Microsoft verkauft, komplett. Und das ist halt jetzt der Punkt, wo es halt, glaube ich, wirklich relevant und interessant wird. Und dieses Rumgeplänkel so nach dem Motto, wer hat recht? Ich würde nicht mal sagen, Elon Musk hat recht, weil im Grunde genommen so zeigen die E-Mails, er war d'accord damit. Was halt spannend dabei ist, ist halt, dass OpenAI gemacht hat. OpenAI hat nämlich hingegangen und gesagt, okay, wir gründen jetzt Unterfirmen. Mhm. Und diese Unterfirmen, da tun wir eben alle unsere Mitarbeiter rein, mehr oder weniger, die eigentlich vorher in der Non-Profit-Gesellschaft gearbeitet haben. Und dort tun wir auch in gewisser Form halt unsere Assets rein. Und das Asset von OpenAI, also das, was OpenAI so wertvoll macht, ist der Code, den die geschrieben haben und halt die Modelle, die entwickelt haben. Und diese Unterfirmen, die wiederum...
Haben ja nicht das Versprechen gemacht, dass sie open sind, richtig? Quasi? Oder ist das der Gedanke?
Ja, genau. Die können ein anderes Versprechen haben. Ja. Und in diesen Unterfirmen hat man halt jetzt zwei Dinge getan. Man hat auf der einen Seite halt gesagt, man verkauft halt Anteile an dritte Investoren. Und darunter zählt Microsoft als großer Investor und hat aber noch andere. Und man erlaubt den Mitarbeitern Anteile an diesen Unterfirmen zu halten, die wiederum dann auch in diesen Investitionsrunden halt verkauft wurden. Das heißt, die Mitarbeiter haben relativ viel gut Geld verdient. Mit der Argumentation, sonst kriegen wir die Top-Leute nicht gehalten, die müssen irgendwie auch Geld damit verdienen. Und halt mit der Argumentation, so können wir halt externe Investoren reinholen, das Geld reinholen, um eben mit Google und Co. konkurrieren zu können. Soweit so gut.
Aber darf ich kurz schreiben, damit ich nicht rauskomme. Aber das heißt, warum machen sie sich über diesen Aufwand mit den Unterfirmen? Das machen sie, weil sonst würden sie wahrscheinlich die Steuerentlastung und so weiter zurückzahlen müssen, die sie als nicht NGO, sondern als Non-Profit quasi bekommen haben. Deswegen sagt man, okay, das bleibt, also OpenAI ist weiterhin Non-Profit, aber die Unterfirmen quasi nicht. Es ist schon ein bisschen scammy, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist halt,
oder ist das clever?
Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie aus deren Not heraus die cleverste Lösung, aber es ist halt auch keine Lösung, die relativ klar ist in ihrer Interpretation. Weil faktisch sind die Leute, die Non-Profit-Gesellschaft kontrollieren, in Anführungszeichen, der Vorstand und die Leute, die da quasi die Entscheidung treffen, identisch mit den Leuten, die Unterfirmen quasi steuern, leiten, wie auch immer. Und die Frage ist, was ist eigentlich noch im Konstrukt der Charity-Organisation das, was quasi das Gemeinwohl überhaupt noch fördert? Also es gibt ja de facto, also mir nicht bekannt, es gibt ja keine, gibt es nicht ChatGPT Free Install in Your Computer Version, sondern es gibt die 20-Euro-Monat-Version. Das heißt, was ist eigentlich das, was die Charity, also die Non-Profit quasi...
Doch, die Free gibt's doch, oder nicht? Die alten Versionen gibt's
ja noch. Die alten Versionen, genau, aber ist das quasi, ist das der, aber auch nur über OpenAI, also du kannst, also es gibt nichts, was quasi, also es ist unklar, ob das die Mission und überhaupt die Gabe quasi, die in die Welt reingeben, ob das überhaupt noch erfüllt ist nach Kriterien, wo man sagt, das ist halt eine typische Non-Profit, so. Wenn du zum Beispiel Welthungerhilfe nimmst, die sagen halt, hier, guck mal, wir haben Lebensmittel von A nach B getransportiert, da sind die Lebensmittel, das was wir aus den Spenden gemacht haben. Aber hat quasi aus dieser 50-Millionen-Spende und von anderen Spenden, die sie initial bekommen haben, was ist das, was die Mission überhaupt noch quasi gerade fördert? Oder ist das nur ein Beiprodukt, wo man sagt, ja, das ist nur quasi das, was wir, also die Version, die Shitty-Version, die wir noch übrig haben, die eh keiner kauft, die geben wir halt gratis raus und ist das quasi genug.
Auch so die hochqualitativen Lebensmittel, die verkaufen wir, aber so die abgelaufenen Sachen und so, die können die Armen haben, so ungefähr.
So, und ist das noch genug, um halt die ganzen Steuervorteile zu genießen? Und das ist, glaube ich,
die genießen sie gerade auch noch?
Die haben die ja initial genossen, weil die halt gesagt haben, hey, guck mal, wir sind ja Non-Profit und wir haben jetzt hier Gelder eingenommen, aber wir müssen keine Form irgendwie steuern oder so irgendwas zahlen.
Ich dachte, das wäre jetzt seitdem sozusagen, seit den Unterfirmen und so, würde das zumindest nicht mehr weiterlaufen. Ich dachte, der Streit geht nur darum, müssen sie sich für die letzten 10 Jahre davor oder 5 Jahre davor rechtfertigen oder auch danach jetzt noch?
Ich glaube, was jetzt spannend ist halt eben, und das ist halt nur bedingt, glaube ich, dass der Case für Elon Musk, glaube für den ist das eher der Case so nach dem Motto, ich will, dass ihr euren ursprünglichen Zweck erfüllt und nicht eure Seele an Microsoft verkauft. Und er fühlt sich quasi seiner Spende betrunken, da könnte man sagen, hier sind deine 50 Millionen und das war's so. Aber dann ist halt die Frage, das ist halt das viel Spannendere, was dann passiert, ist halt, wenn jetzt quasi die Steuer, also die Steuerinstanz in den USA jetzt oder die Regierung jetzt drauf sagt, was ist das eigentlich für ein Konstrukt hier? Ist das nicht der neue Blueprint für jedes Unternehmen, zu sagen, wir fangen erstmal als Non-Profit an und drehen das dann nachher in eine Profit-Organisation und genießen die Steuervorteile am Anfang und dann spielen wir das System quasi ein bisschen aus. Und ich glaube, das ist halt das viel Interessantere, um dann zu gucken, ist das jetzt ein Weg, der OpenAI am Ende des Tages irgendwie auf die Füße fällt? Oder kriegen sich da irgendwie rausgeschlingelt oder kriegen das irgendwie gedreht? Und das ist halt unklar, weil, wie gesagt, der ganze Apparat, der am Anfang vor diesen 50 Millionen entstanden ist, die Mitarbeiter, die eingestellt wurden, die ersten Codes, die geschrieben wurden, all das wurde irgendwie transferiert am Ende des Tages. Und kann man noch irgendwie rechtfertigen, dass diese Steuerfreiheit in irgendeiner Form für das Gemeinwohl irgendwie gespielt hat oder nicht oder wie auch immer? Großes, großes Fragezeichen. Und das ist echt der spannende Part, finde ich.
Ja, wirklich interessant. In meiner Welt hätte ich jetzt gesagt, wäre es nicht ganz spannend, wenn man sagt, okay, Unternehmen können dieses Konstrukt fahren, also wenn sie als NGO, als Non-Profit anfangen, ne, die kriegen Steuervorteile und so weiter. Aber sobald sie dann diesen Deal mit dem Teufel oder keine Ahnung, oder dann den cleveren Move spielen, zu sagen, okay, wir machen jetzt Unterfirmen und damit werden wir Profit, also dass, wenn, sag ich mal, ein Prozentsatz der Firma dann doch Profit ist, also der Gesamtfirma, dann sind sie verpflichtet, über die nächsten 5 bis 10 Jahre diese Steuervorteile quasi zurückzuzahlen in irgendeiner Form. Weil dann könnte man ja sagen, das ist wie so eine Art, keine Ahnung, Startup-Incubation-Modell sozusagen, so nach dem Motto, er starte erstmal so, sammel dein Geld ein, mach sein NGO und das bist du auch erstmal, Non-Profit, und das bist du ja auch. Und wenn du dich so halten kannst, cool, dann bleibt das weiter, dann kriegst du deine Steuervorteile. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo dich kontrollieren und sagen wir, oder wo wir den Deal haben sozusagen, jetzt bist du mittlerweile schon mehr Profit. Also hier jetzt wir sehen dein Einkommen sozusagen, die nächsten 10 Jahre musst du die Steuervorteile, ohne dass wir dich kaputt machen sozusagen, aber die Steuervorteile musst du zurückzahlen. Und dann hat ja im Prinzip keiner so richtig verloren, oder? Also es ist natürlich so ein bisschen unehrliches Spiel vielleicht, aber dann verliert ja auch der Staat nicht, weil sonst könnte man immer sagen, der Steuerzahler wird betrogen um sein Geld im Zweifel. Aber wenn das der Staat quasi zurückbekommt, vielleicht sogar noch mit einem Bonus sozusagen, weil er sozusagen dieses Startup gefoundet hat, relativ früh, so könnte man das ja fast formulieren, ist es dann nicht irgendwie fast okay?
Also ja, es ist halt, also du hast halt, sozusagen, du schlängelst halt irgendwie Steuerzahlungen so ein bisschen, also du navigierst dich halt in so einer Steuervariante, die halt auf verschiedenen Ebenen halt irgendwie uncool ist. Beispiel, wenn ich jetzt 50 Millionen spenden würde, kann ich diese 50 Millionen Spende von meiner Steuerlast
auch noch
in gewisser Form. Also der Spender hat ja einen Vorteil. Also ich könnte einfach so Unternehmen, ich könnte 50 Startups gründen, alle meine Investitionen quasi von meiner Steuer absetzen. Und das heißt, ich habe mein Risiko wird dadurch voll minimiert. Ich könnte einfach so quasi Startups spammen mit Geld. So nach dem Motto, solange ich steuermäßig break-even bin, ist das eigentlich, kann ich es immer weitermachen. Das wäre jetzt, das ist die eine Seite, die nicht so offensichtlich ist.
Stimmt.
Und das Modell.
Jetzt ein Founding für ein Startup wäre jetzt ja nicht, kannst du jetzt nicht von der Steuer absetzen. Das wäre einfach.
Das ist einfach dein eigenes Risiko.
Wie nennt man das? Ist irgendeine Bezahlung? Wie gibt es irgendwie
eine, du investierst, eine Bezahlung? Kaufst Anteile von
Kauf. Unternehmen. Ja, stimmt.
Kauf. Ja. So. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, du kannst ja dann, faktisch hat die Non-Profit-Organisation ihre Assets, also eigentlich den Code, den sie geschrieben haben, aus diesen 15 Millionen, die Server, die sie gekauft haben, an die For-Profit ja übertragen. Das ist ein Kauf. Verkauf. Und ein Verkauf wird versteuert. Und da muss man ermitteln, wie wertvoll war dieser Verkauf. So. Wurde nicht getan, im Zweifel. Das bedeutet, da muss man jetzt im Nachhinein hingehen, sagen, zu dem Zeitpunkt, wie wertvoll war das denn damals? Und wie viel hat damit quasi die Charity an Geldern reinbekommen? Hat dieser Geldfluss stattgefunden? Wenn ja, muss der halt versteuert werden, auch wenn er nicht stattgefunden hat. Ja. So. Und das heißt, da wurde auch nochmal quasi Steuer geschwupst. So. Und ich glaube halt, das Modell, wie du es beschreibst, nämlich am Anfang kannst du ein bisschen etwas starten, das ist ja de facto schon da. Du zahlst ja nur so viel Steuern, wie viel du auch verdienst. Wenn du keinen Gewinn machst, zahlst du auch keine Steuern. So. Das heißt, existiert ja in der Hinsicht schon. Also braucht es nicht noch diese, und ich glaube, das Modell, wie sie es jetzt gespielt haben, hat quasi zusätzliche Benefits für die Spender und für die späteren quasi Investoren, die dann das eingekauft haben, halt gebracht. Und da sind halt einfach Steuerzahlungen nicht geflossen in der Hinsicht. So. Andere Unternehmen haben das halt auch gemacht. Zum Beispiel Mozilla war auch früher, also Firefox war auch früher, also war, ist halt auch eine Charity, also eine Non-Profit. Mhm. Aber die haben halt auch die For-Profit-Teil dann gemacht mit Hosting und so weiter. Blub, blub, blub. Aber die haben das halt relativ clean gespielt und die waren auch nie so in der Bewertung halt nie so krass. So, die haben halt zum Beispiel ihre Mitarbeiter gesagt, du kriegst halt, es gibt keine Anteile für Mitarbeiter. So, die haben halt nicht dieses Anteilsspielchen gespielt. Die haben gesagt, unsere Mitarbeiter kriegen ein bisschen mehr Gehalt als der Durchschnitt, aber damit ist das Thema durch. So, die haben das relativ clean und halt, die haben das nicht so verpackt, als es gibt nach oben, es gibt kein Limit nach oben, sondern da wurde halt keiner de facto halt ultra reich. Deswegen konnte man halt sagen, gut, was ist der Wert von Firefox? Naja, der ist halt, der hat einen Wert, aber diese Steuerzahlungen wurden halt relativ clean abgewickelt, weil man gesagt hat, okay, wir bewerten jetzt diesen Verkauf der Assets, bla bla bla, zahlen die Steuern, alles cool, alles clean. Mhm. Bei OpenAI steht das halt noch aus. Und das ist halt, wie gesagt, die Frage, was gibt dieses Konstrukt jetzt? Und halt auch interessant, und das ist nochmal so ein Nebenthema ist, dass der Gründer von OpenAI, Sam Altman, dass der letztendlich hingegangen
ist. Wie hieß nochmal der Typ, der Krypto-Scam-Typ?
Sam
Bankman-Fried. Ah, deswegen, ich dachte am Anfang immer, als ich es gelesen habe, dachte ich so, ist das der gleiche Typ
auf einmal? So viele Sachen. Ja. Aber weil ihm ist es halt so, er hat halt jetzt auch irgendwie so, er macht halt relativ viel Investitionen, auch unter dem Namen OpenAI, aber die Frage ist, mit wessen Geld und wer profitiert davon? Und auch das ist so ein Ding, wo man sagt, naja, wenn er jetzt zum Beispiel, wenn jetzt er unter dem Namen OpenAI quasi oder unter dem Deckmantel, vielleicht auch, also man muss halt auf die Details gucken, aber jetzt quasi in Figure investiert, so eine Robotics-Firma, die dann mit OpenAI kooperiert und er dann aber dann daran beteiligt ist, vielleicht auch privat in gewisser Form, inwiefern ist das ein Interessenkonflikt und das geht halt hoch bis zur Charity, also bis zur Non-Profit. So. Und das ganze
Konstrukt. Das heißt, würde keiner darüber reden, wenn es nicht diesen Non-Profit-Überbau mehr geben würde, wäre es einfach eine relativ normale Investition von irgendeinem Firmenchef sozusagen. Ja. Ne? Aber dadurch, dass der immer noch existiert, dieser Non-Profit, ist es halt immer dann noch die Frage, okay.
Und halt dadurch, dass eben halt am Anfang halt klar war, eigentlich ist das unser Ziel, das wollen wir erreichen, dafür sind wir quasi gegründet worden, dass sich das quasi, ich würde nicht mal sagen, es hat sich in Gänze vielleicht gar nicht so stark geändert in der der Schreibart, aber die Lesart und Interpretation, da merkst du halt, dass eben Elon Musk sagt, naja, eigentlich OpenAI, da steckt schon ein Name, ich bin davon, also wir sind alle davon ausgegangen, ihr macht das Open Source, wie Mistral das macht, aber faktisch macht ihr das halt nicht, also da habe ich euch Geld gegeben und ihr macht was ganz anderes damit. Das ist nicht cool. Das ist so, wie gesagt, die eher emotionale Ebene und ich glaube, die rechtliche Ebene, so nach dem Motto, ist das überhaupt cool, unabhängig davon, was Elon Musk sagt, oder ist das überhaupt cool auf der Ebene, hey, sowas eigentlich nicht so gedacht. Man wird nicht einfach auf einmal für Profit von Non-Profit zu für Profit und spart sich die Steuerzahlung und ja, großes Fragezeichen.
Ja, jetzt ist die Frage, was kann das Ergebnis sein, dass OpenAI einfach mega viel Geld zahlen muss, also Steuernachzahlung quasi machen muss und den Non-Profit-Tag von ihrer Firma nehmen muss sozusagen irgendwie, ne?
Vielleicht, genau. Weil die jetzt, also die müssen ja nachweisen, dass sie tatsächlich irgendwas also irgendwas fürs Gemeinwohl tun in irgendeiner Form. Das muss halt glaubhaft sein, das muss halt belegbar sein. Wenn das gegeben ist, könnt ihr ein Profit-Tag, Non-Profit dieses Label behalten. Aber wenn die dann, und wenn die ihre Steuern quasi nachzahlen, genau. Aber das ist halt die Frage, ist das für Elon Musk genug, um zu sagen, ich lasse meine Klage halt ab, weil jetzt macht ihr ja trotzdem was und deswegen finde ich das jetzt okay. Oder sagt er, nee, es ist mir nicht genug und ich will, dass ihr noch mehr fürs Gemeinwohl tut und das ist meine Anforderungsliste. Ansonsten will ich meine Kohle mindestens mal zurück. So.
Ja. Genau, wie dramatisch das ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, das wäre, also ich weiß nicht, in meiner naiven Vorstellung wäre das jetzt kein Problem zu sagen, hier hast du deine 50 Millionen, lass mich in Ruhe so ein bisschen. Vielleicht ist es auch ein Problem, der Gedanke ist jetzt noch so, den ich habe. Am Anfang waren ja sich viele Leute erstmal noch so einig, ach cool, was für Möglichkeiten so AI bietet, bla bla bla. So, dann kam eigentlich schon 3 Tage später die erste AI-Konferenz von Leuten, die gesagt haben, oh, wir müssen aufpassen. Dann gab es jetzt irgendwie, habe ich heute Morgen noch gelesen, aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf, worum es ging, aber so immer mehr Besorgnis über KI in irgendeine Richtung. Deswegen frage ich mich jetzt gerade, was OpenAI präsentieren kann, um zu sagen, das ist für das Gemeinwohl, wenn sich gerade manche Experten darüber streiten, ob AI überhaupt wohl bringt oder ob man nicht sagt, ah, das ist gerade eh an so einem Punkt, wo wir sagen, ah, wir wissen gar nicht, ob es so für das Gemeinwohl überhaupt vielleicht sinnvoll ist. Das heißt, wenn jetzt OpenAI nur sagt, okay, wir schalten jetzt unsere neueste Version sozusagen für alle frei, ist die Frage, ist das schon fürs Gemeinwohl eigentlich? Oder müssten die jetzt hingehen und sagen, wir legen den Code halt offen. So. Und damit, das ist fürs Gemeinwohl, weil dann jeder sehen kann, was gemacht wird und so weiter und so fort. Das würde ich noch eher verstehen, als jetzt zu sagen, wir bringen jetzt gratis Produkte raus oder sonst irgendwas, weil ist das fürs Gemeinwohl, nur weil das jetzt irgendwie krass macht?
Ich glaube halt, dass was völlig legitim wäre, also wenn man jetzt davon ausgeht, ist es jetzt nicht irgendwie, es zerstört die Erde, wenn wir das machen. So, fand ich.
Yeah.
Ich glaube, zum aktuellen Standpunkt jetzt noch keiner ausgeht. Es könnte in 3 Monaten ganz anders aussehen, weil jetzt aktuell sagt man, okay, die Modelle sind jetzt nicht gefährlich in irgendeiner Form. Könnte man sagen, okay, ihr könnt ja beides machen. Ihr könnt ja sagen, es gibt unseren Service, wir hosten das für euch. Das kostet euch 20 Euro im Monat, whatever. Und hier sind quasi, wie auch Facebook das macht, und die Open Source, die legen quasi ihren Code auf und sagen, hier kannst du das, du kannst es runterladen und bei dir auf deinem Laptop, auf deinem Server installieren. Und dann kannst du quasi theoretisch auch 20 Euro im Monat dafür verlangen. Das ist cool mit uns. So. Das wäre halt so ein Open Source Modell, wo es kommerziell offen ist und wo der Code halt offen liegt. Es gibt immer bei den ganzen Modellen immer noch den Unterschied zwischen, du kannst den Code nutzen und du kannst die Gewichtungen des Modells sehen. Das ist nochmal ein Unterschied, so eine Nuance. Da streiten sich Leute auch drüber gerade. Aber im Grunde genommen könnte man sagen, hier, leg den Code offen, leg das Modell offen und dann lass die Leute halt das benutzen. So. Ich glaube, das könnte ein Pfad sein für OpenAI, zu sagen, gut, damit haben wir unsere Mission erfüllt. Jeder kann es benutzen, jeder kann seine eigene Version daraus spinnen. Dennoch können wir trotzdem Geld verdienen, indem wir das halt für 20 Euro im Monat als Hosting-Produkt anbieten.
Und diese ganzen, wir sehen ja gerade unendlich viele AI-Anbieter, also ich weiß nicht, ob es Anbieter, ob das richtige Wort ist, Programme zumindest irgendwie wachsen. Ja. Ne? Einmal die Woche schicken wir uns gefühlt irgendein neues Ding hin und her sozusagen. Ne? Und ich persönlich, ehrlicherweise, dachte immer, die basieren alle auf OpenAI oder viele von denen basieren auf OpenAI. Und deswegen dachte ich gerade schon, woher haben die denn dann den Code oder wie ist, oder müssen die das immer absegnen, diese Kooperation? Aber sind das quasi immer alle eigene, gewachsene, kleine KI-Unternehmen? Oder kannst du mir das kurz? Ja?
Es gibt quasi gerade, ich glaube, eine Handvoll ernsthafte Anbieter, wo du sagst, die sind so auf dem Level wie OpenAI. Das ist einmal OpenAI selbst, also jetzt von den Modellen her. Das ist einmal OpenAI, dann ist einmal, wie gesagt, dieses französische Unternehmen Mistral AI. Die sind relativ stark. Dann gibt es Anthropics AI. Die haben so ein Modell, das heißt Claude. Das hat jetzt relativ viel, letzten Tag relativ viel Boot bekommen, was relativ gut ist, so besser als ChatGPT-4 angeblich. Und dann gibt es halt Google noch und Facebook. Und die haben, und all diese, sagen wir, fünf Modelle, die haben unterschiedliche Umsetzungen. Zum Beispiel OpenAI ist es so, du kannst halt Zugriff zu deren API haben, zahlst du denen halt pro Tokens, also pro Anfragen, halt zahlst du denen halt Geld. Und dann kannst du auf deren Basis aber was bauen. Das, viele Apps machen das. Also viele Apps nutzen halt im Hintergrund ChatGPT oder irgendwelche anderen Modelle. Zum Beispiel
Perplexity oder so, ne? Also das ist auch eine eigene Firma. Weil das sagt jetzt, das ist einfach verbunden mit GPT.
Das ist einfach, du kannst bei Perplexity, wenn du dann quasi jetzt aktuell die freie Version nutzt, das ist wahrscheinlich ChatGPT-3 quasi, aber quasi mit dem Anwendungsfall, such mir was über eine Suchmaschine. Aber du kannst in deren Pro-Version auch sagen, zwischen den Modellen switchen, dann kannst du sagen, ich hätte jetzt gerne die neueste Version von Mistral oder ich hätte gerne die neueste Version von Llama, was das Facebook-Pendant ist. Da kannst du so ein bisschen die Modelle wechseln für deinen Anwendungsfall.
Die ganzen APIs quasi haben.
Exakt.
Und du zahlst dann deren.
Oder du, im Falle Facebook zum Beispiel ist es so, du kannst halt hingehen und sagen, du gehst auf Facebooks Website, lädst dir das 70 Gigabyte Llama-Modell, das größte von denen, wie auch immer. Also bei denen heißen die Llama, nach Large Language Models.
Ja, aber 70 Gigabyte?
Ja, die sind teilweise riesig.
Crazy.
Aber es gibt halt irgendwie so ein 17 Gigabyte Modell, es gibt 70 Gigabyte, also je nachdem, was das Ding können muss. So. Lädst dir das Ding runter, installierst es auf deinem Server und dann hostest du es quasi komplett selber. Das heißt, Facebook kommt davon gar nichts mit, sondern das ist einfach, du lässt, das ist wie, als würdest du sagen, ich bin in CD und installiere mal GTA 3 und dann läuft es bei dir auf dem Rechner. So in dem Prinzip her. Das heißt, es ist oft halt so, dass du entweder sagst, da ist halt, wenn die ChatGPT nutzen, als Beispiel, dann ist es direkt mit OpenAI im Hintergrund, oder die nutzen irgendein Open-Source-Modell, Mistral zum Beispiel, haben es selbst installiert bei sich und lassen es halt bei sich laufen. Oder die nutzen vielleicht auch eine gehostete Version von Mistral, gleiches Produkt, nur halt eben nicht auf deinem Server laufend, sondern auf irgendeinem Server von denen laufend und du kriegst halt eben dann die Antwort von denen zugespielt. Und deswegen ist es halt jetzt gerade so, dass du halt siehst, okay, viele Anbieter überlegen halt auch, auf welchen Pfad lasse ich mich jetzt ein? Gehe ich davon aus, dass Facebook jetzt coole Modelle macht und nehme ich die französischen Modelle von Mistral, nehme ich OpenAI, weil das halt irgendwie die beste Qualität hat. Und da wird gerade auch viel experimentiert. Und je nach Anwendungsfall kannst du halt sagen, vielleicht reicht mir das kleine Modell von Facebook, weil das schon gut genug ist und wenig Serverkapazitäten frisst. Oder brauche ich das Hardcore-Modell für den Anwendungsfall? Und dann stehen halt so, ich glaube, pro App, die du siehst, es davon ausgeht, dass unterschiedliches Modell im Hintergrund, weil eben man einfach optimiert zwischen, wie viel kostet mich das am Laufen zu halten oder wie viel kostet mich die API, wenn ich sie nutze, versus wie viel verdiene ich denn mit meinem Produkt. So, wenn das dieser Musikgenerator ist, keine Ahnung, welches Modell die im Hintergrund haben, kann auch sein, dass sie was Eigenes gebaut haben, das kann auch sein. Also das ist halt gerade so ziemlich viel los auf der Ebene.
Spannend. Ja. Das von Facebook habe ich echt gar nicht mitbekommen. Das heißt, ich kann einfach dieses Modell quasi runterladen, weil ich denke jetzt gerade wieder so ein bisschen im Schulkontext, weil es gibt zum Beispiel gab es so eine schlechte Version für Schulen als Language Model sozusagen, also ChatGPT für Schulen sozusagen, was dann irgendwie auf dem europäischen Server lief, abgespeckt war und so weiter. Und das habe ich selber noch nicht einmal benutzt, aber ich habe von Kollegen und Kollegen gehört, das ist halt Quatsch. Also es funktioniert einfach nicht, ist langsam, ist nervig, ist doof sozusagen. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, das Llama ist vielleicht gar nicht so kacke, und du kannst dir einfach dieses 70-Gigabyte-Ding runterladen und bei dir auf einen Schulserver sozusagen spielen und kannst dann intern völlig ohne Zugang nach außen sozusagen, also ohne Zugang zu Facebook und Co., kannst damit spielen. Ist es ja für jetzt wieder so Schulen, die halt immer Sorgen um Server haben, eigentlich total cool, ne?
Es ist eigentlich ideal. Du kannst halt jetzt, wenn du als Schule sagst, hey, ich will das komplett in einer kontrollierten Umgebung haben, ist es genau wie du gesagt hast, du installierst, du lädst die Datei runter, lässt die quasi auf dem Server laufen und baust quasi, wenn überhaupt nötig, so ein kleines Interface, so eine kleine Website mit Chat-Eingabe, Chat-Ausgabe. Weil das Modell, das was du
selber bauen.
Das musst du selber, wahrscheinlich gibt es da auch mittlerweile Open-Source-Projekte, die das halt mitbringen, musst es halt nur noch verknüpfen. Weil im Grunde genommen, diese Modelle sind einfach große CSV-Dateien. Also das ist das, was CSV Excel ausspuckt. Das sind einfach nur komma-separierte Zahlen. Das ist einfach eine Riesendatei mit Zahlen. So, und wenn du die laufen lässt, ist es so, du gibst dem einen Satz und das Ding quasi jagt dir jedes Wort einmal durch diese Zahlenmatrix und sagt dann, das ist das, was ich dir jetzt antworte. Und das wiederholt das einfach. Das heißt, du jagst immer weiter stumpf diese Wörter dadurch und dann spuckt es dir neue Wörter aus. Das heißt, am Ende das Modell ist relativ simpel. Hier ist einfach eine CSV-Datei, bumm, lass laufen.
Spannend. Aber dadurch hast du ja aber dann nicht den Zugang zu Google und Co.
Nein.
Das ist dann abgesperrt. Das ist dann quasi einmal fertig, sodass du hast deinen aktuellen Datensatz sozusagen, hier spiel mit dem und in einem halben Jahr aktualisierst du das mal mit dem neuen Datensatz sozusagen, damit du diesen neuen Learning-Stand quasi dir runterlädst sozusagen.
Genau, und dieser Datensatz ist halt, wie soll ich sagen, das ist ein fertig trainiertes Modell in der Hinsicht mit allen Mängeln, Biases, was auch immer da drin steckt. So, das ist halt, zum Beispiel ist es dann so, dass man sagt, wenn du jetzt darüber hinaus noch das ein bisschen verfeinern möchtest, zum Beispiel wie bei OpenAI, wenn du dem heute bei ChatGPT-3 irgendwie sagst, wie hat Frankfurt letzte Woche gespielt, dann sagt es dir, sorry, weiß ich nicht, weil ich bin ja 2021 trainiert worden und ich kenne die aktuellen Ergebnisse nicht. Das hast du auch nicht zwangsläufig da drin. Ich weiß nicht genau, ob das in diesem Datensatz drin ist. Das heißt, da müsstest du jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt dieses Chatprogramm gebaut und ich schreibe noch ein bisschen extra Code. Das heißt, wenn meine Anfrage sowas Aktuelles fordert, dann antworte immer mit diesem Satz, sag immer
das. Mit diesem Vorsichtig-Ding so.
Ne, ich weiß es nicht oder was auch immer. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel sagst, das Modell würde dir auch erklären, wie man eine Atombombe baut und sagst, das möchte ich für Schule jetzt nicht, finde ich blöd. Du musst sagen, okay, gibt es ein Modell, was so trainiert ist, was quasi schülerfreundlich ist? Ja, dann installiere ich das stattdessen. Wenn nein, dann müsste ich noch extra Code schreiben, der sagt, wenn es bestimmte Anfragen von bestimmten Typen gibt, wie baue ich eine Bombe, dann bitte nicht antworten. Und das ist halt so ein bisschen das, was es vielleicht komplexer macht, zu sagen, ich installiere das jetzt auf meinem eigenen Server in Nordrhein-Westfalen, weil du willst halt trotzdem gutes Produkt. Und gutes Produkt ist nicht einfach im Zweifel nur das Modell, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu, was eben das Interface angeht, aber auch diese zusätzlichen Funktionen, ähnlich wie man das hat, was man bestimmte Webseiten aktuell sperrt in Schulen. das hast du im Zweifel halt nicht. Das heißt, da ist auch wieder eine Chance zu sagen, hey, jemand, der jetzt sagt, ich will das echt speziell für Schulen machen, könnte jetzt hingehen und sagen, hey, ich nutze jetzt dieses Modell von Mistral zum Beispiel und feintune das. Da zahle ich 2-3 Millionen Euro, so viel kostet das aktuell, das einmal fein zu tun und dann sage ich dem Ding, bringe ich dem Ding bei, bestimmte Antworten nicht zu geben oder auf bestimmte Antworten auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren, sodass man sagt, das ist für Schulen okay. So. Und dann könntest du auch sagen, dann kannst du sagen, das ist immer noch Open Source, aber du kaufst die Lizenz für ein paar tausend Euro pro Schule. Dann muss die Schule sich überlegen, lohnt sich das, oder kommt in 3 Monaten wieder was Neues raus, was 1000-mal besser ist. Also wahrscheinlich kauft man es dann trotzdem nicht. Aber das ist so ein bisschen so, wie man dann an dieses Thema rangehen könnte als Schule.
Aber grundsätzlich, genau, klingt das total cool für so Informatik, also vielleicht ist auch jetzt, vielleicht überschätze ich das, aber so Informatik-Oberstufenkurs, du holst dir irgendwie 17-Gigabyte-Modell, also so ein kleines Modell und spielst damit einfach rum und versuchst das auszutricksen, zu tweaken, die Oberfläche zu bauen und so. Also das klingt total interessant, weil du lernst daran, wie funktionieren diese Language Models, die ja gerade überall im Rennen sind sozusagen. Du lernst, wie kann ich die manipulieren, also wie kann ich die bewusst biasen vielleicht, wie kann ich sie aber auch vielleicht das nicht machen lassen und so. Finde ich, also klingt so nach, die Unterrichtsreihe schreibt sich von selbst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, super cool auf jeden Fall ich glaube, dass du einfach die Leute auch so ein bisschen motivierst, ein bisschen bei Laune hältst und denen einfach was Cooles zeigst, womit die auch sagen, hey, das ist voll das coole Fach, dieses Informatik, was ich hier gebaut habe, das ist voll mega geil. So, auf jeden Fall, ja. Aber es ist halt auch nicht, es ist aber auch nicht so leicht, das sieht man jetzt auch bei Google zum Beispiel, hat man jetzt gemerkt, da gab es ja diesen Shitstorm so, weil die Modelle halt auch einfach schwer zu trainieren, also es ist halt schwierig, die zu trainieren, dass es halt für, dass da, wenn da tausende von Menschen drauf gucken, dass alle sagen, hey, das ist, entspricht dem, was ich erwarte. So, das, ich glaube, das wird für Schulen auch schwierig sein zu sagen, wir haben hier einen Konsensus zu sagen, das ist das, was wir halt alle irgendwie absägen können. Das ist das, was unsere Schule cool findet. Und dann wird es immer noch gehen, dass sagen, das kann doch nicht sein, dass unsere Kinder das hier als Antwort bekommen. Ja, also,
spannendes Thema. Und wir wissen ja auch, genau, je mehr wir dann Einschränkungen machen, desto mehr neigen die Menschen noch wieder zu sagen, ja, ich darf zwar ChatGPT eigentlich nicht nutzen, aber es ist zehnmal geiler, also nutzen wir lieber das, weil das trainiert die Kinder eher, also trainiert ist das falsche Wort, aber das bereitet die Kids eher darauf vor, was sie wirklich später nutzen, als jetzt unsere abgespeckte Schulversion, die irgendwie die ganze Zeit nur sagt, nein, das darf ich nicht, weil irgendwie das falsche Wort da drin steckte oder sonst irgendwas. Ich habe es ja gemerkt, als ich hier für das Pen and Paper dann hier mit Dolly hier Bilder generieren wollte und keine Ahnung, ich nur irgendwie Meerjungfrau eingegeben habe, weil ich so irgendwie war so ein Hybridwesen irgendwas und dann war so, nee, das kann ich dir nicht generieren, weil die wahrscheinlich schon von den ganzen Porn-Leuten quasi so eingeschränkt waren, so nein, das ist gefährlich, wir sind hier in irgendeinem weirden Kink-Sache drin, das wollen wir nicht unterstützen mit unserem Programm.
Ja, exakt, bei Meerjungfrau merkst du schon, wird schwierig, also da.
Ja. Ja, das ist die Frage, wo es irgendwie aufhört und anfängt.
Auf jeden Fall.
Ja, ich kann dir noch ganz kurz 5 Minuten kleines Wohnungsupdate geben. Wir haben ja gar nicht so viel gesprochen letzte Woche. Alter Falter, das war eine stressige Woche, die wir hinter uns haben. Also, wir hatten Freitag, war dann irgendwie nachmittags die letzte Sache gelaufen. Das heißt, eine Woche lang hatten wir jeden Tag immer wieder Leute hier, Leute, mit denen wir gesprochen haben, die dann irgendwie was fixen sollten, wie zum Beispiel diese Löcher im Badezimmer oder die Küche schief und so, ne? Das sind durch Löcher im Badezimmer, Küche schief, war dann irgendwann Mittwoch geregelt. Total cool. Das hat dann irgendwie 2-3 Tage gedauert. Dann ging das irgendwie. Das war echt super nice, wie schnell das dann irgendwie ging. Dann hatten wir, habe ich letztes Mal schon gesagt, glaube ich, im Podcast auch, dass der Vermieter mal vorbeikommen soll, um nochmal das Jahr abnehmen zu lassen.
Ja.
Und die
waren
dann auch da. Und das lief erstaunlich entspannt, weil dieser Sachbearbeiter und so total cool war. Und der hier vor Ort, der Bauingenieur quasi, der Bauleiter, der das alles macht, total nett waren und wir alle uns sehr einig waren. Aber zum Beispiel der Vermieter, der Typ, ist dann hier auch durch die Wohnung gegangen. Und das habe ich dir, glaube ich, damals mal gar nicht gezeigt. Das, von den Wasserschaden kam auch so ein bisschen Mock hier an die Scheiben. Das ist so ein bisschen weißer Kalk, was auch immer das irgendwie ist. Und der Vermieter war so, ja, es ist ja Taubenkacke hier. Das ist sehe ich doch direkt. Und der Sachbearbeiter so, nee, das ist einfach Bullshit, was du erzählst, so auf gar keinen Fall. So, das kam damit und so, da merkt man wieder, da war ich total happy, dass die halt dabei waren, weil sonst ist halt so, nee, das kam halt vom Wasserschaden. Ja, nee, wir hatten das schon in anderen Wohnungen, das war so und so und so. Und dieser Sachbearbeiter war halt immer so, ja, nee, das ist scheiße, das muss nochmal gemacht werden. Und immer, der Vermieter war immer so, oh, ja, okay, dann das auch noch und so. Weil der quasi immer so gesehen hat, dass das leider alles nicht so geil läuft. Und die waren dann im Zweifel sogar noch pingeliger als wir, weil wir dann so waren, ja, keine Ahnung, da ist irgendwie noch so eine kleine Macke in der Wand, weil die irgendwie die Tür zu weit aufgedonnert haben. Und dann war das, das stört uns ja überhaupt nicht, wir wollen es halt nur ins Protokoll aufnehmen, für wenn wir hier ausziehen. Und dann waren die Sachbearbeiter und so, waren so, nee, das machen die jetzt hier noch, die sind ja hier, also machen die das nochmal schön richtig. Ja. Und dann war es so, ja, okay, dann machen die es halt. Und zum Beispiel haben die unseren, die haben ja so um den Fernseher drum gestrichen und so ein bisschen untapetiert gemacht, dann mussten die das nochmal abnehmen. Das war halt für uns, also wir waren erst, ach nee, wir wollen es einfach fertig haben, uns schützt ja überhaupt nicht, es geht nur für danach. Aber ich verstehe auch das Interesse des Vermieters dann zu sagen, naja, jetzt haben wir die hier, die Versicherung zahlt das jetzt gerade alles, klar, wenn ihr auszieht, muss ich das zahlen, also machen wir das alles fresh. So, deswegen ist so Glück im Unglück, wie auch immer, es war halt so ein bisschen nervig, aber deswegen war halt quasi bis Freitag hier noch Action. Und letzter Nachtrag noch zu dem, was wir letztes Mal gesagt haben, es nervt so sehr, wenn Menschen einfach ihren Job nicht machen, dann warten wir bis zum 8., also bis Donnerstag oder Freitag, dass da jemand kommt, der die Klobürste in die Fliesen bohrt und den Handtuchhalter im kleinen Bad, so einfach totale Kleinigkeiten, ne? Und dann macht das jemand, wir kommen nach Hause, was passiert? Der Handtuchhalter wackelt wie Sau, die Klobürste ist schon wieder von der Wand gefallen, die Schraube ist in die Wand gerutscht und irgendwie liegen so Cuttermesserstücke überall im kleinen Bad auf dem Boden. Wir waren so,
what the fuck?
What happened here?
Ja, ja.
Und dann sagen wir das wieder dem Polier so und der so, oh Mann, ey, warum machen die denn das nicht mal einfach ordentlich? Ja, so. Ja. Und dann musste der am Freitag wieder kommen, musste es dann nochmal selber machen und so weiter und so fort. Oh, und jetzt klappt das auch wieder, aber das war gefühlt bei allen Sachen, war es immer so, hey, das und das muss gemacht werden, dann kommt jemand, der es macht, dann müssen wir sagen, ah nee, hat nicht funktioniert, dann kommt der wieder und dann ist es irgendwann in Ordnung. Und das war so viel Kommunikation, es ist so nervig, also es ist wirklich, es ist einfach todesnervig, es nervt so sehr, wenn du jetzt an Leuten hinterherlaufen musst und du willst eigentlich gar nicht immer sagen, das ist nicht und das nicht und das nicht, aber es ist dann so, ja gut, wenn die es jetzt halt nicht machen, dann muss ich es halt machen. Ja. Und ich mache es auch nicht geil. Also ich bin kein Experte. Was ich machen würde, wäre dann, ich rufe irgendwen an und sage, hey, kannst du mal das irgendwie cool machen? Und dann passiert ja das Gleiche wieder quasi. Ja, ja. Deswegen ist es einfach, ja, das war echt viel Kommunikation und Koordination. Boah. Aber jetzt sieht's gut aus. Es kommt nochmal jetzt irgendwann jemand wegen dem Parkettkram, damit das irgendwie nochmal ein bisschen cooler aussieht quasi, damit diese, weil was die noch feststellen, was wir gar nicht so drauf geachtet haben, die haben es halt relativ krass in den Boden reingefräst. Das heißt, du hast so Hubbel im Parkett quasi jetzt, was uns nicht so richtig juckt quasi, aber was da auch wieder der Vermieter sagt, yo, wenn wir das jetzt nicht machen, machen wir es bei einem Aufzug und dann bla bla bla.
Klar, klar.
Deswegen, der kommt nochmal irgendwann. Da hoffen wir, dass wir den noch so ein bisschen instrumentalisieren können, hier so zwei, drei andere Stellen im Parkett noch zu fixen, weil die haben jetzt in diesem Protokoll aufgenommen, so generelle Parkettpflege und so. Das heißt, vielleicht können wir dann mal sagen, ja, und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier. Das wäre vielleicht ganz praktisch.
Wird das immer so eine Vollaktion mit Abschleifen und nochmal komplett machen an allen Stellen? Oder ist es so, können das so lokal an diesen zwei, drei Stellen nochmal irgendwie fixen?
Genau, also eigentlich sind wir uns alle einig gewesen, dass wir nicht wollen, dass nochmal irgendwas geschliffen werden muss, weil wenn du jetzt wieder quasi neu schleifst, also du muss dann ja immer alles drumherum auch angleichen.
Ja,
das heißt,
ja.
diese Vierecke, die halt auffällig sind, allein weil es halt unterschiedliches Parkett ist, also nicht auffällig, weil jemand seinen Job nicht macht oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil die Versiegelung anders aufgenommen wird, anderer Lichteinfall, whatever. Das wird einfach immer größer, je mehr du daran machst, weil die angrenzenden Dinge quasi auch mitmachen muss. Deswegen also, nee, am besten irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mit so einer Versiegelung irgendwie so ein bisschen dicker auftragen, dass es so ein bisschen diese
also
dicke
ganz, Delle ganz lokal
ausgleicht und so.
Weil, wie du gesagt hast, die Alternative wäre, du machst halt den Gesamtboden nochmal, schleichst den komplett einmal ab und versiegelst den komplett nochmal neu, damit das irgendwie einheitlich ist, aber das wird nicht.
Das ist nicht der Plan.
Okay.
Also das
ist ja auch gut für euch, weil dann werdet ihr auch wieder vor lange außer Nutzung raus für ein paar Tage nochmal oder irgendwie so. Ja.
Absolut, genau. Genau, deswegen, aber das läuft jetzt alles. Das ist auch, also, ich weiß nicht, ob ich das Update schon gegeben habe, dass die dann auch nochmal gesagt haben, so, yo, die Pflanzen zum Beispiel, die können die nicht über die Versicherung quasi bezahlen, aber der hier Bauleiter, der hier war, so, naja, das machen wir über uns, das ist kein Problem, die Pflanzen kriegt ihr irgendwie ersetzt und so. Da haben einfach Leute nicht gut gearbeitet und die einfach vor die Tür gestellt und so. Weil ich dachte so, die sagen so, ja Leute, ihr seid selber schuld, wenn ihr die Pflanzen hier halt nicht rauszieht, wir müssen halt irgendwie arbeiten, aber die waren super cool. Mhm. Die waren dann so, ja nee, das wissen unsere Leute, dass sie die nicht rausstellen sollen. haben die trotzdem gemacht, zahlen wir euch. Die haben dann sogar gesagt, bei manchen Leuten, die haben irgendwie Sachen im Kühlschrank vergessen und selbst die Sachen ersetzen die denen, wo ich auch so dachte,
wow.
Jo, die Leute sind doch selber schuld, wenn die ihren Kühlschrank also ausmachen und dann lassen die Sachen da drin, die alle wegschimmeln und selbst das wollen die denen quasi ersetzen, wo ich dachte, das ist sehr nett irgendwie.
Toll.
Weil der halt dann so meinte, naja, der sieht das als seine Aufgabe im Zweifel, zumindest nochmal die Mieter zu informieren. So nach dem Motto, ey Leute, wir haben ja alles gecheckt, da sind auch Sachen im Kühlschrank, räumt die mal raus. Und das haben sie wohl nicht gemacht und deswegen sagt er, ja, machen wir das halt.
Ja, krass. Ja gut, das mit Pflanzen kann ich auch nachvollziehen, tatsächlich so, weil das sind, wenn du willst, erweiterte Möbelstücke in irgendeiner Form. So, also,
ja.
Das ist das gleiche, wie als hätten die euer, weiß ich nicht, irgendwie so, euer Sofa auf den Balkon gestellt, das wäre vollgerichtet worden. So ist ungefähr das gleiche
ja.
Prinzip. Aber mit Lebensmitteln finde ich, aber da ist wahrscheinlich so, dass das einfach eine nette Geste ist, kostet die nicht so viel. Da sind 100 Euro Einkauf und dann ist das Thema durch und dann fühlt sich jeder besser und alles glücklich.
Genau, ich glaube, das ist das kleine Stressvermeiden, weil der hat auch nochmal deutlich gemacht, dass er eigentlich von jedem nur angeschrien wird hier im Haus. Also es ist wohl sehr, alles sehr stressig und sehr stressbehaftet. Und das ist vielleicht noch für dich interessant, weil wir ja mit Kerl darüber gesprochen haben, wie so die Marge immer ist. Ne? Und bei so Baustellen ist es ja irgendwie so 2-3%, so dieses lächerliche, diese lächerlich kleine Marge. Bei so Renovierungen ist es wohl höher, also das ist wohl deutlich besser. Und weil er nämlich dann auch so meinte, ja, ich gehe hier eh mit Miese raus. Für mich ist es schon völlig klar, dass wir hier Minus machen. Und ich war so, hab danach mal nach dem Polier gefragt und Chiara auch. Und beide waren sich relativ sicher, dass der Bauleiter nicht miese im Sinne von, er zahlt hier drauf in dem ganzen Ding meint, sondern von der kalkulierten Marge sind sie deutlich drunter sozusagen. Weil das fände ich ja super crazy. Stell dir vor, du nimmst so ein Projekt an zur Renovierung mit 20 Wohnungen und du gehst dann nachher raus und hast Verlust gemacht und hast trotzdem die ganze Arbeit gemacht. Das wäre ja völlig absurd. Das wäre ein ganz schlimmes Geschäftsmodell. Deswegen muss wahrscheinlich die Marge da höher sein, weil da schon immer klar ist, es kommen so viele Kleinigkeiten, die noch gemacht werden muss. Weil allein diese ganzen Nacharbeiten in unserer Wohnung jetzt, wir haben die ja eine Woche hier wieder auf Trab gehalten wegen irgendeiner Scheiße. Das ist ja alles, was nicht am Anfang kalkuliert ist. Das heißt, wird ja alles nachberechnet. Und es ist einfach eine verrückte Branche.
Aber da merkst du halt auch einfach, wie verzweifelt auch die Anbieter sind. Weil im Grunde genommen, wenn die Wahl hätten, sagen wir, stellen hier Leute ein, die beim ersten Mal den Handtuchhalter richtig gut platziert bekommen, hätten die wahrscheinlich genommen. Aber ich kann mir vorstellen, also man weiß ja, dass Handwerker nicht gerade wie Sand am Meer irgendwie existieren. Und ich glaube, da ist auch einfach so, dass du dir die Frage stellen musst, nehme ich jetzt irgendwen, der einigermaßen was kann oder lasse ich es halt bleiben? Und ich glaube, das spürst du halt jetzt gerade auf allen Ebenen, weil die sich auch denken, hey, ich sag denen das 1000 Mal, die sollen das anders machen und du musst trotzdem nacharbeiten. Und irgendwann wird deine Kalkulation da immer schlimmer im Sinne von, ich plane mal eine Woche Nacharbeiten ein und dann ist so 3 Monate später, ja, ich plane lieber 3 Wochen ein, weil das ist realistischer und irgendwann denkst du halt auch so, ja, jetzt, wo kriege ich die guten Leute her?
Ja, aber das fand ich mich auch ganz spannend, weil ich das dann auch Chiara auch nach dem Polier so gefragt habe, ob es jetzt alles hier so arme Leiharbeiter sind, die irgendwie aus irgendwo kommen und dann einfach hier so im Container wohnen und keine Ahnung was. Und die meinten, nee, das sind alles Festangestellte von der Firma sozusagen. Und zum Beispiel hier der Küchenbauer, das war jemand, mit dem die zusammenarbeiten. Das war ein ganz normaler Küchenbauer, der auch in Küchenstudios arbeitet sozusagen. Ja. Und der hat die einfach schief eingebaut. Also er hat gesagt, das ist einfach ein guter Typ, der die eigentlich einbaut und hat es einfach nicht hingekriegt. Also der hat es einfach verkackt. Und dann hat er einen anderen Küchenbauer geholt und der hat auch gesagt, jo, wer hat das hier eingebaut? Was ist los mit den Leuten? So, ne? Also das betont nochmal das, was du sagst, mit dem Spin, den ich noch einbringen wollte. Das sind nicht mal zwingend einfach jetzt, weil das irgendwie Leute aus irgendwelchen Umländern sind, die einfach nur mal für eine Woche hier hinfahren und gucken, ja, ich mache einfach hier meinen Job und fahre wieder in meine Heimat, im Zweifel, also ohne das denen jetzt unterstellen zu wollen, dass die nicht gut arbeiten würden, sondern das sind halt die Leute, die haben hier ihr Geschäft und verkacken es halt trotzdem aus irgendwelchen Gründen. So, das ist halt echt, wo man wieder merkt, ja, vielleicht ist es wirklich die Qualität.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du einfach dann so eine Art, so eine komische Konstellation hast aus, die Leute können, wollen nicht so viel zahlen und deswegen überbuchen die Leute sich auch so relativ ja, eng vielleicht getaktet und sagen halt, hey, ich muss jetzt heute 3 Küchen machen. Ich habe hier 3 Stunden, ich mach's, wie ich's mach. So. Aber das ist halt auch nicht so geil. Aber das, wenn du jetzt auch da sagst, man hätte unendlich viel, sagen wir, Auswahl bei Mitarbeitern, kann man auch sagen, ja gut, muss ich gar nicht so, also wenn es da viel Konkurrenz gäbe, viel Leute zur Auswahl, dann müsstest du die auch nicht so krass bezahlen vielleicht, wie sie es aktuell tun. Du müsstest die nicht überbuchen und so weiter. Also ich glaube, in anderen Branchen merkst du ja, okay, da laufen einfach Dinge besser, aber da weißt du halt auch, hey, es gibt einfach mehr Leute, die diesen Job machen können und wollen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon im Kern halt das, weil niemand hat Bock drauf, nochmal irgendwo hinzugehen und seine Arbeit nochmal zu machen. Ich glaube, das ist eher Überbuchung und einfach mittlerweile auch Standard in der Branche zu sagen, ich mache einfach irgendwie schnell und wird schon passen.
Ja. Ja, und noch das, was wir letztes Mal auch schon kurz besprochen haben, dieses, wenn dann innerhalb eines Projektes irgendwie dann ein Wechsel stattfindet in der Verantwortung und so, dass da einfach in der Übergabe so viel schief läuft, so, ne? Das hat dann die Unternehmen ja auch nochmal gesagt, dass die so viel Zahlungen anmelden bei der Firma, die davor hier drin war, sozusagen.
Ja, ja.
Und das ist dann, merkt man so, was die einfach jetzt auch für einen Stress haben, sich gegenseitig da irgendwelche Zahlungen aus den Rippen zu leihen, mit Versicherung, der Vermieter und wer zahlt jetzt was, dann zahlt das eine das Bauunternehmen, das andere zahlt die Hausversicherung.
Ja, ja.
Blablabla, das ist einfach völliger Wahnsinn. Aber.
Aber Hauptsache, ihr seid jetzt erstmal
gröbst
durch und könnt.
Ah. Genau. Diese Sachverständige ist super cool, habe ich letztes Mal angerufen. Das Einzige, wo ich ihn noch daran erinnern musste, war, der war dann so, wie war es jetzt nochmal, wann waren die Löcher zu und so weiter und so fort. Und ich so, ja, dann und dann und dann, das war cool. Und dann meinte er nochmal, dann habe ich ihm nochmal gesagt, so, ja, denk dran, die Versicherung hat nur 100 Tage gezahlt, ne, da wolltest du dann das jetzt gucken, dass ab dann dann quasi mehr von diesem Versicherungsgeld zu uns kommt, weil wir mussten ja mehr zahlen, weil die Versicherung nicht mehr gezahlt hat. Ah, gut, das ist, sagst ja, hier schreibe ich noch rein und so weiter und so fort. Das heißt, da war man halt einfach im guten Austausch, wo man auch sagen könnte, okay, das kann er auch selber wissen, aber ich glaube, der muss gerade so viele Rechnungen abwickeln und Kram. Da finde ich es halt cool, dass der sich halt von sich aus meldet und nochmal überprüft und fragt, hey, habe ich noch was vergessen? Und so, das ist einfach wirklich, genau, also anders als vorher befürchtet, diese ganze Kommunikation und so Sachen, die waren halt nervig, aber dafür, dass sie nervig waren, waren sie super gut. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ist das irgendwie eine Katastrophe. Also das können ja auch einfach Arschlöcher sein. So.
Ja.
Wie die ja auch hier auf welche stoßen sozusagen. Und dann ist das ja, glaube ich, eine absolute Katastrophe.
Ja, auf jeden Fall.
Yes. Jetzt geht es wieder so ein bisschen hier wohnlich, das zu machen und so ein bisschen reinzukommen, aber das wird schon.
Yes.
Witzig noch, eine letzte Sache kann ich dir noch sagen, sorry. Eine letzte Sache, da wirst du dich auch noch mit drüber aufregen, weil es witzig ist. Die haben, da war hier so ein Maler von der Firma auch und der, war Chiara ganz beleidigt, fand ich süß. Das war als Dienstag Chiara hier frei hatte, glaube ich. Und der Maler, wir hatten noch diesen blauen Bogen über dem Bett. Ne? Mm-hmm. Also so gestrichen, an der Wand gestrichen, vielleicht hast du, ich weiß nicht, ob ich ihn mal gezeigt habe. Und der Maler war so, der war voll hässlich. Ich mach dir was viel Cooleres hier und zeig dir dann so bunte Tapete und keine Ahnung was er da irgendwie dran machen wollte. Quer war so, nee, das finde ich aber nicht so toll. Ja doch, vertrau mir, ich habe voll den guten Geschmack und ich mach das irgendwie alles euch hier voll geil und so. Der wollte dann irgendwie die ganze Zeit Chiara belabern. Und das Witzige ist, die haben dann die ganze Zeit so geprotzt, dass sie mit so einem Farbmesser in unserem Bad diese grüne Farbe gemessen hätten, die extra anmischen lassen haben. Und dann haben die das einfach gestrichen mit dieser neuen Farbe und unsere Wände sind einfach grau. Die Wände sind einfach grau. Es war vorher grün, jetzt ist sie grau. Aber die waren die ganze Zeit total stolz darauf, dass sie genau diese Farbe mit dem Farbmesser und was er für ein geiler Maler ist und so weiter und so fort. Und wir waren so, melden wir es jetzt nochmal an und sagen, ey, die ist grau, die Wand und nicht grün. Und jetzt haben wir einfach gesagt, nein, wir machen es einfach selber. Weil ich war so zu Chiara, ich war in der Schule und sie hat so geschrieben, ey, der Maler will irgendwie die Wand jetzt hier fresh machen, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich unsicher, weil der beleidigt mich die ganze Zeit und sagt, ich habe keinen Geschmack. Da war ich so, ja, lass das den machen, dann ist das wenigstens, dann brauchst du die Arbeit nicht machen und so weiter und so fort. Und da ist wieder dieses Klassische, ich denke so, okay, die sind ja Experten, der sagt, der kann das, dann macht er das bestimmt ordentlich. Und Chiara ist so, nee, lass das mich lieber selber, ich mach's lieber selber, dann ist wirklich cool.
Ja.
Ich steck die Arbeit lieber rein. Und es war scheinbar die richtige Entscheidung, weil sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich auch eine graue Wand im Schlafzimmer, die, wo er sagt, die ist pink, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie wieder dieses, du hast dann Experten da, die sich so verkaufen und die einen auf dicke Hose machen und dann streichen die deine Wand einfach grau statt grün und meinen, ja, ich habe den extra geil ausgemessen, diesen Farbton.
Ja.
Das Gute ist, du
kannst wahrscheinlich nicht berücksichtigt, also dass das Licht im Bad echt scheiße ist und dass durch die Lichteinfall dann doch irgendwie eher als grau
ist. Aber das muss ja doch raffen, wenn der doch genau das macht und diesen Farbmesser da, was das ich nicht macht.
Experten sind in der Regel nicht viel größer als man selbst.
Ja,
er hätte einfach fragen können, habt ihr den alten Farbeimer noch? Dann wisst ihr, wo ihr das gekauft habt. Habt ihr da die Nummer? Cool. Ja.
Nee. Aber sie haben uns ganz kulant die Farbe geschenkt. Sie haben gesagt, hier, die lassen wir hier, ja? Und dann haben wir so, vielen Dank, das ist ja super. Und dann war noch so, ja, die Farbe trocknet noch, dann sieht es noch mal ein bisschen anders aus.
Mhm,
nein,
das tut's nicht.
Lüge. Ja, das haben die beim Parkett ja auch immer gesagt. Das ist nur die Lasur, das ändert sich noch mit der Farbe. Nein, tut's einfach nicht, haltet die Schnauze. Vertröstet einen nicht mit irgendwelchen Pseudo-Argumenten, sondern sagt einfach, ja, nee, stimmt, da müssen wir noch mal besser arbeiten. So.
Ja, ich bin in der festen Überzeugung, dass du kannst noch der krasseste Experte sein, wenn du aber nicht den gleichen Anspruch hast an eine Sache, egal ob das jetzt beim Arzt ist oder beim Malen, Malen von Tapeten. In der Regel hast du als derjenige, der der den Körper besitzt und der die Wand besitzt, halt sagt, du hast einfach einen anderen Anspruch. Und da clasht es, da kannst du noch so ein krasser Experte sein, wenn du dir für dich die Zeit nimmst und dich gleich, weiß nicht, Ziele hast, dann wird die Wand halt grau. Und der Arzt sagt dir, nimm einfach mehr Schmerztabletten, statt irgendwie tatsächlich mal zu überlegen, was Sache ist. Aber.
Hast du kurz noch die 3 Minuten, für meine Mama zu erklären, wie es deinen Zähnen geht?
Gut. Besser. Also ich habe keine Schmerzen mehr seitdem.
Okay.
Ich glaube, die haben halt, das ist meine Vermutung, die haben halt diesmal einfach sehr viel so noch so eine Zwischenschicht quasi auf die Krone draufgepackt. Ich glaube, die isolieren meine Zähne gerade einfach richtig krass. Ich glaube, das ist einfach dieser Kleber, der einfach so ein bisschen den Zahn komplett ummantelt hat. Ich glaube, das ist es tatsächlich.
Okay, und das bleibt jetzt so bis voraussichtlich?
Am 18. wird jetzt, wir haben den Termin noch mal ein bisschen geschoben, damit es das beruhigen kann. Ja. Also nicht nächsten Montag, sondern darauf die Woche Montag kriege ich die festen Dinger draufgesetzt. Das ist das Projekt Unterkiefer durch.
Unter und Oberkiefer, oder nicht?
Oberkiefer wird dann erst gestartet, quasi.
Ach so. Aber Oberkiefer hinten? Ich dachte,
die Oberkiefer nur und Front.
Beide. Front. Ich habe es letztes Mal falsch verstanden. Sorry. Ich dachte, die 4 Zähne wären einer oben, einer unten.
Nee, beide.
Aber es waren einfach nur 2 unten.
2 unten jeweils, ja.
Pro Seite. Ah, ich dachte, die müssten das übereinander abstimmen, sozusagen. Aber die haben einfach nur oben nach oben, unten nach oben gesetzt, so ein bisschen.
Okay. Ja, ganz leicht. Jetzt und verstehe ich. Ja, und ich meine Hoffnung ist tatsächlich, dass langlebigen Kronendinger einfach, die einfach so brutal gut isolieren und so gut drauf sitzen, dass einfach da nach ein paar Tagen einfach das Gefühl einkehrt, so hey, das ist wie früher meine eigenen Zähne.
Ja, aber so sollte es ja eigentlich sein.
Also so ist es bei den meisten Deal. Ja auch, genau. Und deswegen, das Gröbste ist jetzt geschafft, Schmerzen sind zum Glück weg, dieses geile Kleberzeug schützt brutal. Vielleicht ist bei Zahn darunter jetzt tot, wer weiß, aber momentan geht's mir gut.
Aber das heißt, nach dem Learning jetzt, okay, das war ein Problem, das konnte behoben werden, ist dir das Gefühl vor jetzt Oberkiefer dann auch ein bisschen besser, weil du weißt, okay, die haben jetzt gelernt, die müssen einfach das geil versiegeln bis dahin, dann passiert das alles nicht so richtig?
Ja, bloß, was soll ich sagen, ich glaube, Oberkiefer ist halt einfach auch eine andere Belastung, so beim Kauen tatsächlich. Also bei dem bei den Backenzähnen ist es ja so, dass da findet ja die ganze Arbeit statt, so wenn du was kaust und so weiter. Klar, bei der Front, wenn du wie so einen Apfel beißt und so, aber da kann man halt gut drauf achten, dass man da irgendwie einfach in der Zwischenzeit nichts macht. Ich glaube, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie was an den provisorischen Kronen irgendwie krass passiert, einfach geringer, weil man einfach dann erstmal darauf achtet und dann einfach der ganze Heavy Load irgendwie hinten stattfindet. Und ich glaube, mit dem Wissen gehe ich da entspannter rein einfach. Ich denke, okay, dann esse ich halt nur Sachen hinten quasi, beiß halt so seitlich rein im Zweifel. Und deswegen bin ich da
rein. Für anderthalb Wochen, 2 Wochen dann ja okay.
Genau, so. Ja. Und ich sag denen von vornherein, tapeziert das Ding zu, kleistet das mit so viel Zeug, wie es so geht und dann wird schon passen.
Ja.
Und mein Plan B ist ja auch so, dass ich weiß, okay, im Zweifel bin ich halt noch mal ein paar Tage auf Ibuprofen. Ist ja nicht Fentanyl oder so.
Geil. Ja. Nächste Folge kannst du Chiara und mir so einen kleinen Trainingsplan zusammenbauen, weil wir sind jetzt beide wieder für den B2Run-Firmenlauf angemeldet und wir müssen 6 Kilometer quasi laufen. Und ich will diesmal unter 30 laufen. Das heißt, nächste Woche erwarte ich von dir, dass wir hier mir gemeinsam einen coolen Trainingsplan bauen.
Gut.
Erwarte ich
dir. Gut. Kriegen wir hin.
Ja, sehr schön. Alrighty.
Coolio. Ich gehe jetzt bei Kurpfosten.
Geil. Ich gehe jetzt korrigieren.
Nice.
Nice. Ciao, ciao.
Peace out.